Und am Ende bin ich so unglücklich wie selten in meinem Leben am Strand gestanden und habe entschieden, ich werde nie wieder Mode fotografieren. Die Produktion dann noch gut zu Ende gebracht und habe ab diesem Moment nie wieder Modebild gemacht.
Moin, mein Name ist Nils-Hendrik Müller und ihr hört den Pickdrop-Podcast Wohin mit den Händen? Ich habe mir im Laufe meiner Profijahre als Fotograf eine Menge Fragen gestellt. Und weil das Beantworten von Fragen alleine nicht so viel Spaß macht, habe ich mir wieder Unterstützung geholt. Mein heutiger Podcast-Partner ist den langen Weg von der Mode zur Reportagefotografie gegangen, stellt gerne aus und trägt gerne vor. Er ist nie um eine Antwort verlegen, egal wie anspruchsvoll die Frage ist, hat eine spannende Sicht auf den Stand und Bedeutung der Fotografie, ist Leica Ambassador und der Grund, warum ich mich lange nicht in den Berufsverband BFF getraut habe. Hallo Klaus Melentin.
Hallo Nils, ich werde dich gleich mal duzen, wenn das in Ordnung ist und nur mit Vornamen ansprechen.
Ja, ich denke, wir können das Sie jetzt fallen lassen.
Herzlich willkommen in Schöneberg.
Ja, ich habe mir gedacht, als gebürtiger Berliner komme ich mal nach Berlin, um einen Zugezogenen zu besuchen.
Ja, einen zugezogenen Württemberger.
Ja, deshalb waren wir auch als erstes beim Chinesen, um damit aufzuräumen.
Weißt du, dass wenn du in Duden schaust, kannst du nachlesen, wir Südwestdeutsche, wir dürfen tatsächlich Chinese sagen und müssen nicht Chinese sagen, wir dürfen auch Chemie sagen. Ist Duden verbrieft.
Ja, ich habe auch gemerkt, dass dieses CH südlich des Weißwurst-Äquators, glaube ich, ein bisschen schwierig ist, oder?
Nehmen wir doch den Main.
Ist das nur Baden-Württemberg oder ist das auch Bayern? Ich bin mir nicht sicher. Der Söder sagt auch Chinese, oder?
Naja, aber das ist ja auch Franke.
Okay, das zählt nicht. Das ist ein ganz anderes Bundesland. Die haben sich nur noch nicht selbstständig gemacht.
Die wurden noch nicht selbstständig gemacht.
Ja, Klaus, schön, dass es endlich klappt.
Ja, ich hatte dir ja versprochen, dass ich zu dir nach Braunschweig komme, aber offensichtlich ist Braunschweig von Berlin doch deutlich weiter entfernt als Braunschweig von Schöneberg.
Ja, geschafft haben wir es jetzt trotzdem. Ich würde fast sagen, wir steigen mal direkt ein. Wir haben nämlich mal festgestellt, dass du exakt zu der Zeit Modefotograf in Paris warst. Ich betone ganz deutlich warst, weil es schon Ewigkeiten her, seitdem hat sich sehr viel verändert, zu der Zeit, in der ich auch in Paris gearbeitet habe. Wenn ich dir da über den Weg gelaufen wäre, weil ich bin ja so 1-2 Jahre jünger, nicht viel, aber eben immerhin ein bisschen, was hättest du mir gesagt, welchen Weg ich einschlagen soll?
Ich weiß, lange Pausen sind doof, aber also ich bin erstmal grundsätzlich jemand, der sehr ungern Ratschläge gibt. Ich bin ja selber ein ewig Suchender und ich mag Fragen viel lieber als Antworten. Insofern hätte ich dir garantiert keinen gegeben, aber ich hätte sicherlich dir Fragen gestellt, Fragen, die dich zu Antworten gezwungen hätten. Ich glaube, dass das der beste Weg ist, selber zu guten Antworten zu kommen. Ich weiß tatsächlich nicht, was du damals in Paris machtest. Ich weiß, dass ich in der Modefotografie war, wo ich immer hin wollte. Ich wusste mit 16, 17, 18, ich will mal Modefotograf in Paris werden. Es war dann viel weniger spektakulär, weil ich viel weniger weit gekommen bin, als ich gerne gekommen wäre. Ich dachte natürlich, ich werde mal einer von diesen Big Five oder Ten oder wie viel das auch waren. Am Ende habe ich vor allem sehr viel Katalog gemacht und ein paar Editorials. Das hat auch wirtschaftlich sehr gut funktioniert. Ich bin aber mit der Kodierung der Pariser Gesellschaft nicht zurechtgekommen. Insofern hätte ich dich vermutlich am ehesten gefragt, wie viel Persönlichkeit von dir glaubst du passt in die Pariser Gesellschaft?
Ich glaube relativ wenig. Das ist auch das, was ich genau da festgestellt habe. Ich erinnere mich an eine Veranstaltung im Rahmen der Paris Fashion Week. Kann das sein? Heißt sie Paris auch so, oder?
Das ist die Fashion Week, aber sie heißt, glaube ich, nicht Paris Fashion Week, sondern nur, Fashion Week. Also ich bin da jetzt, du hast gesagt, lange her. Es ist tatsächlich 15 Jahre her, dass ich da ausgestiegen bin, 14 Jahre.
Echt? Ich dachte viel länger.
Nee, ich war von 2008 bis 2011 in Paris.
Ah.
Und dann bin ich noch für ein Jahr nach London.
Okay, dann haben wir es tatsächlich ein bisschen verpasst, aber ich habe tatsächlich auch in Paris den Punkt gehabt, wo ich gesagt habe, okay, das ist nicht meine Welt. Und zwar bin ich eingeladen gewesen bei der Fashion Week abends zu einer Ausstellung, wo die wahrscheinlich Big Five, Big Eight, Big Ten der verschiedenen Modehäuser ihre aktuelle Modefotografie für diese Fashion Week oder für diese Kollektion vorgestellt haben und war dann im, ich glaube, im Seitenflügel von dem Louvre und da war abends diese Veranstaltung, alle waren ganz toll und waren ganz schick oder eben ganz hip oder was man da eben war und ich habe da gestanden und habe gedacht, okay, wenn das der Mond ist, bin ich der Astronaut. Also ich gehöre nicht hierher und deswegen, damit möchte ich deine Frage auch beantworten. Für mich war das eigentlich der Punkt, dass ich gesagt habe, okay, es ist nicht mein Ort, es ist nicht mein Ort, es ist nicht mein Umfeld, das ist sowieso nicht meine Fotografie und habe dann gesagt, nee, ich muss da raus. Und das ist aber eigentlich der Grund, auch wenn wir jetzt feststellen, dass wir uns um 2-3 Jahre verpasst haben, wo ich sagen muss, du hast dich ja tatsächlich daraus bewegt und das war eigentlich das, was mich am meisten interessiert hat, weil du hast dich einmal komplett gedreht in dem, was du gemacht hast oder für wen du gearbeitet hast.
Ich finde, Fotografie hat wie relativ wenige Berufe ja die ganz große Möglichkeit und Chance, dass wir uns immer wieder neu positionieren können und neu definieren können. Wer wollen wir eigentlich als Fotograf sein? Was passt denn heute zu mir? Und als ich habe es ja vorhin schon gesagt, als ich in Stuttgart groß geworden bin, ist eine Industrie- und Verwaltungsstadt, bin ich natürlich erstmal Industriefotograf geworden. Ich habe dann für Daimler und für Henkel und Daimler Trucks und all diese Firmen gearbeitet, weil das einfach nahe lag. Man muss ja dort sein, wo der jeweilige Markt ist. Mein Traum war eben, Modefotograf zu werden. Und dann bin ich, ich habe eine klassische Ausbildung. Also ich bin ja kein Studierter, ich bin klassisches Proletariat. Und ich bin direkt nach meiner Ausbildung, direkt heißt noch am selben Mittag, als ich die Urkunde überreicht bekommen habe, in meinen VW Käfer gestiegen und bin nach Paris gefahren und habe versucht, dort Assistenzen zu bekommen. Was nicht so einfach war, wie ich es mir vorgestellt habe, aber es ging dann doch. Ich habe dann mit Lothar Schmidt was gemacht und da war damals auch mit der großen Modefotografen. War in vielen Studios, war im L-Studio, die Zeitschrift, die damals noch ein Studio hatte, als 10. Assistent am Anfang, wo man lediglich dann die Klimaanlage für Naomi Campbell reinrollen durfte, sobald sie im Studio
war. Also ich dachte, du standst neben dem Schalter und hast immer auf On und Off gedrückt.
Nee, durfte nicht, ich musste dann raus. Also ich durfte nur reinrollen. Während Madame drin war, durfte ich dann nicht. Das war dann später, durfte ich dann auch mal dabei sein. Aber das ging relativ kurz, weil ich dann in Paris auch sehr schnell verarmte, denn du kriegst dort erst als 3. oder 2. Assistent ernsthaftes Geld. In den Positionen, in denen ich war, gab es, wenn man Glück hatte, ein Metro-Ticket und immer ein Mittagessen und Wasser gab es auch. Ich war da nur ein paar Monate, weil ich einfach nicht mehr konnte. Ich habe dann das Geld zusammengeliehen, um meinen Käfer wieder voll zu tanken und zurück nach Stuttgart zu tuckern. Das war meine erste Paris-Erfahrung. Aber da war ich natürlich schon angefixt, denn naja, mit all dem, was wir in Deutschland immer denken, dass es hier Modefotografie ist, wenn man mal in New York oder in Paris reingeschaut hat, da muss man ja in dem Punkt mal ein bisschen demütig werden. Wir haben dort, in Paris gibt es Menschen, wenn du als Modemacher einen Schuh entwirfst und du brauchst dann für die Prêt-à-Porter-Schau, selbst für die brauchst du irgendeine besondere Schnalle, dann wird dir halt von jemand gegossen, der nichts anderes macht, als kleine Metallteile für die Mode zu gießen. Und dann hast du Leute, die dir an Pailletten nähen, die dir Federn annähen. Du hast überall Fachleute für alles. Jetzt sitze ich hier in Paris, ich sitze hier in Berlin, was sich gar nicht nach Paris anfühlt. Und hier gibt es ganz viele Menschen, die sagen, sie sind Modefotografen. Es wird heute vielleicht anders definiert oder vielleicht wird es auch gar nicht mehr definiert. Vielleicht ist auch jeder, der eine freie Arbeit macht mit der geliehenen Klamotte und einem umsonst zur Verfügung stehenden Model schon Modefotograf. Ich weiß es nicht, wie das heute ist. Ich bin raus. Aber was ich dort erlebt hat in Paris, auf welchem Niveau das alles stattfindet. Ich war auch mal bei einer Produktion dabei von Peter Lindbergh, den die Älteren von euch wahrscheinlich noch kennen. Dabei, da sind halt 3 Lastwagen Filmmaterial dabei. Und diese Produktion haben wir hier nicht. Eine Visagistin, mit der ich früher sehr viel gearbeitet habe, die Isa, die hat dann lange in London gelebt und gearbeitet und ist dann mit ihrem Mann, der auch Fotograf ist, der Florian, jetzt auch nach Berlin gekommen. Und wir haben erst letzte Woche gearbeitet, haben eine Porträt-Session mit einem CEO gemacht und haben uns danach auch unterhalten, dass es ist hier halt einfach anders. Also in Paris oder in London wirst du nicht ernst genommen, wenn du nicht Make-up und Haare getrennt buchst. Das sind einfach 2 Jobs. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal auch damals, als ich noch Mode machte, wenn mir ein Kunde Haare und Make-up getrennt in Deutschland hat durchgehen lassen. Also es ist ein komplett anderes Niveau. Und wenn man dann hier ist, dann weiß man, man kann hier sicherlich toll Autos fotografieren oder das, was wir jetzt machen, Free Corporate, ist großartig. Wir sind nach wie vor eine Unternehmernation, eine Ingenieurnation. Da kann man ganz viele tolle Dinge machen. Aber wenn man Mode machen will, da werden jetzt bestimmt ein paar Leute zuhören und sagen, boah, ich bin in Paris oder in Hamburg und ich mache natürlich Mode. Aber ich kann euch nur empfehlen, geht mal nach New York, schaut es euch dort an oder geht mal nach Paris. Es ist nochmal ein anderes Niveau.
Ja, definitiv. Also ich glaube, dass das, was du gerade gesagt hast mit Visagist und Stylist und dass das getrennt ist, das ist eine
nicht
Sache.
Nicht nur Visagist und Stylist, sondern Visagist und
Haare. Ja, meine ich doch. Haare. Visagist und Haare, Make-up. Ja. Also das sind drei verschiedene Gewerke. Und was ich auch immer wieder gerne anfüge, was einer der Hauptunterschiede zu beiden Ländern ist, nämlich sowohl zu den USA als auch zu Frankreich ist, dass die Fotoassistenz kein Einstiegsjob, sondern ein eigenständiger Beruf ist. Und zwar ein hoch angesehener Beruf und auch ein gut bezahlter Beruf.
Definitiv. Also ich habe in Paris am Schluss als Assistent 3.500 D-Mark war das umgerechnet damals bekommen. Das waren noch keine Eurozeiten, als ich Anfang der 90er Jahre dort war. Und das war gut.
Das ist gut.
Das war damals richtig viel Geld.
Ja gut, wenn man jetzt die Inflation von 20 Jahren draufrechnet, so, dann ist das ein Haufen Asche, das kann man nicht anders sagen.
Damals hat aber auch ein guter Fotograf mit Buyouts immer gut fünfstellig gehabt pro Tag. Ich glaube, das ist in Paris heute auch nur noch wenigen vorbehalten. Es war damals eher der gehobene Durchschnitt.
Ich kann mich erinnern, dass... oh Gott, jetzt wird's. Nein, ich bin nicht so alt. Ich war wirklich jung, als ich das gehört habe, dass es einen Kollegen gegeben hat, der gesagt hat, dass er eigentlich am liebsten in den USA fotografiert, weil die da das in Dollar zahlen, was bei uns in D-Mark bezahlt wird. Und da stand das, glaube ich, irgendwie noch 2:1. Ne? Mhm. Also entspannt für die gleiche Arbeit, das Doppelte. Nichtsdestotrotz, du hast schon als Assistent viel Geld da verdient, dann bist du Modefotograf geworden. Wahrscheinlich bist du vor Lachen nicht in Schlaf gekommen. Nein, Spaß beiseite.
Ja, ich muss dich unterbrechen, sonst ist unhöflich, aber ganz so war es nicht. Ich war dann in Paris mit Anfang 20, bin dann nach Süddeutschland zurück und war dann erstmal für ein paar Jahre Industrie- und Werbefotograf.
Ah, okay, die Pause. Aber was mich ja interessiert ist, du warst dann wieder in Paris und dann ist aber irgendwann der Punkt gekommen, wo du gesagt hast, das ist nicht mehr meins. Wie ist das passiert? Weil das ist das, was mich eigentlich als Kern interessiert an der Sache.
Ja, das sind zwei Stränge in meinem Leben parallel gelaufen. Der eine Strang war der, dass ich... in diesen Modeproduktionen, wir waren damals auch mal wieder in Südafrika und auf den Kanaren und wo man halt so ist als Modefotograf, waren wir in diesen, also gerade wenn man über Südafrika oder auch Südamerika spricht, in einfach ganz anderen Kulturen. Es hat aber niemand interessiert vom Team. Keine Kunden, keine Art Buyer, keine Kreativdirektoren, die Models, nichts. Es hat die einfach niemand interessiert. Und es gab dann mal eine Situation in Kapstadt, da sind wir abends nach, mitten in der Produktion abends in Camps Bay gesessen und haben, wie das damals noch war, große Hummer- und Meeresfrüchteplatten gegessen. Und ich hatte dann dem Team gesagt, wir haben ja in 2 Tagen einen freien Tag, weil wir damals alle so 3 bis 5 Tage für Styling einen freien Tag gemacht haben, dass die alles umorganisieren können. Und uns haben die freien Tage auch gut getan. Und dann hatte ich aber organisiert, weil dadurch, dass ich ja viele Jahre dort war, hat man dann irgendwann auch die ganzen lokalen Runner und Sicherheitsleute und Fahrer und was man halt alles hat, Best Boys, kennengelernt. Oder ich habe die zumindest kennengelernt. Und ich war manchmal bei denen auch und viele von denen haben in Townships gelebt. Und dann hatte ich mal organisiert, eben, das war, glaube ich, ich bin nicht ganz sicher, 2012 oder 2013, hatte ich organisiert, dass wir als Team mit dem Kleinbus in einer dieser Townships gefahren werden. Dort haben wir dann einen größeren Bereich, der für uns safe ist. Und dort hätten wir dann mit denen gegessen, hätten Kultur erlebt, hätten in die Häuser reingeschaut und hätten einfach mal erlebt, wie leben eigentlich die Leute, mit denen wir dort arbeiten,
im Alltag? Wie viele sind mitgekommen und wie viele sind nicht mitgekommen?
Null. Der Assistent durfte nicht, weil seine Freundin Angst hatte. Die Kundin wollte nicht, weil sie wollte den Tag unbedingt shoppen. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob sie Stylistin oder Visagistin war. Die hatte schon einen Termin beim irgendwie beim Beauty-Salon oder keine Ahnung, so ein Wellness-Ding. Die andere wollte irgendwie einen Tag am Strand und überhaupt, das ist doch vielleicht auch ein bisschen gefährlich und will man nicht und was sollen wir denn da? Und am Ende bin ich so unglücklich wie selten in meinem Leben am Strand gestanden und habe entschieden, ich werde nie wieder Mode fotografieren. Die Produktion dann noch gut zu Ende gebracht und habe ab diesem Moment nie wieder ein Modebild gemacht. Das wurde mir ein bisschen leichter gemacht, weil eine Artdirektorin einer anderen Agentur, mit der ich auch manchmal Modekataloge machte, ganz toll zu mir war und sagte, Klaus, du warst als Modefotograf für uns immer ein bisschen schwierig, weil du wolltest aus jedem Model eine Persönlichkeit rausholen. Sag ich, naja, die haben ja Persönlichkeit, die meisten sind studiert und sind eigentlich keine Dummbatzen. Ja, aber es geht ja dann, und am Ende geht es ja um Applikationen, um Nähte und um Dinge, die weder mit Mode noch mit Mensch zu tun haben. Und die hat mir dann tatsächlich damals die ersten Kontakte und Aufträge über deren Agentur verschafft, um Corporate-Fotografie zu machen, was mir damals ein unbekannter Begriff war.
Ja, mir auch. Hm. Nee, also ich weiß nicht. Ich glaube auch nicht, dass irgendjemand, wenn er mit 16, 18, was weiß ich nicht was, wann die Erweckung kommt. Bei Peter Lindberg kam es um wieder den alten Hasen, ich glaube, da kam es extrem spät. Ja, bei wem ist es so, dass er dann feststellt, oh, ich will unbedingt Corporate machen, ne? Weil das ist ja auch, es gibt viele Leidenschaften, es gibt viele Herangehensweisen, es gibt viele Möglichkeiten, sich der Fotografie zu nähern, sich der Kunst zu nähern, Fotografie auszuleben. Und ich habe schon das Gefühl, dass das, was wir machen, wahrscheinlich auf der Liste ganz hinten steht. Also wenn du mir, also bei mir war es ja vom Grundprinzip ähnlich. Ich kann mich gut daran erinnern, ich war fertig mit der Uni und habe mich bei, oh Gott, da gab es so ein, also ich habe ja Kommunikationsdesign studiert, das heißt, ich bin ja
wo?
An der Volkwang. Das heißt, ich bin ja auf dem Papier auch Grafiker, Art Director und alles, ich habe es studiert. So, und dann gab es eine Firma, jetzt habe ich den Namen vergessen, da konnte man sich anmelden als Freelancer. Ja, wo du dann eben praktisch vermittelt worden wärst. Und für mich war halt einfach das Ding, ich war fertig mit der Uni und habe gesagt, ich will unbedingt Reportage machen. Ich will unbedingt meine Porträts machen. Ich möchte für die Geo arbeiten. Und das war eigentlich der Grund, weswegen ich persönlich angefangen habe, ganz am Anfang. Das hat leider nie geklappt. Aber ich wusste, was da pro Tag bezahlt wird. Und ich wusste auch, dass alle da arbeiten wollen. Und ich wusste von meiner Mutter, die gesagt hat, du brauchst mindestens Summe X im Monat safe, dass ich 10 Buchungen eben aus diesem Bereich pro Monat brauche und habe mir dann ausgerechnet, wie wahrscheinlich das ist, dass ich genau das kriege bei der Konkurrenz und kam aus der Uni raus und habe gedacht, ja geil, ich kann damit nicht leben. Ne, und habe aber gleichzeitig auch gemerkt, nicht zuletzt wegen der Sache in Paris, dass andere Genres einfach nicht meins sind. Ich muss aber auch sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt nicht einmal wusste, dass es Geschäftsberichte gibt. Weil es gab, gut, das klingt jetzt blöd, es gab noch kein Internet. Natürlich gab es Internet, ne? Aber die Informationen, die wir heute haben, waren halt einfach nicht so leicht verfügbar. Und am Ende des Tages bin ich da auch durch die Automobilfotografie reingerutscht, über einen total skurrilen Nebenkanal und habe dann glücklicherweise festgestellt, so wie die Artdirektorin bei dir, dass ich da, also aus Versehen quasi festgestellt, dass genau da und nirgendwo anders mein Talent liegt. Habe ich lange meinen Frieden nicht mitgemacht, weil jetzt ganz gerne auch auf die Corporate-Fotografie heruntergeschaut wird.
Da werden wir nachher drüber streiten.
Ja, aber ich streite gerne mit dir. Also die Artdirektorin hat dich in einen Bereich gebracht,
der mir nicht vollkommen unbekannt.
Na gut, wenn du von der Industrie kommst, genau, ist das ja nicht so weit weg, ne?
Aber es war,
weil wenn du wirklich aus der Mode kommst und sagst, ich mache jetzt Corporate, das ist ja Bullshit. Das brauchst du ja. Also es kann sein, dass du beides kannst, die Wahrscheinlichkeit ist aber relativ gering, weil der Rechenweg zum fertigen Bild sich praktisch während des Fotografierens diametral gegenübersteht. Du kannst dir nicht die Location aussuchen, du suchst nicht das Model aus, du suchst nicht das Styling aus, du suchst dir nichts aus, hast einen Style Guide, wirst über feindlichem Gebiet abgeworfen und musst genau das abliefern, was im Style Guide steht. Und wenn du Mode machst, ist es ja genau andersrum. Da hast du den Style Guide und dann wird die Location gesucht, dann werden die Models gebucht, dann hast du Visagisten, Stylisten und Haare Make-up in Paris in drei Gewerke geteilt. Ja, dann Location hatte ich gesagt, dann genau, dann hast du den Art Director dabei, der noch genau sagt, wie du es haben willst und hast natürlich das perfekte Umfeld, um dann ein Bild zu machen, was vorher schon feststeht.
So wäre es in der idealen Welt. Ich glaube, in der Realität vermischt sich das alles schon ein bisschen mehr. Es hängt von der Persönlichkeit ab. Und als ich Anfang 20 war, da war ich halt Anfang 20, wie man so ist, Testosteron getrieben und ein Kopf voller Blödsinn. Und mit einem ganz klaren Ziel, wo ich hin wollte, und es war ganz klar, ich wollte in Paris als Modefotograf oder auch New York, aber New York war schwieriger zu erreichen als Paris und so war es dann Paris. Das hat damals aber nicht wirklich zu mir gepasst, deswegen habe ich es auf ein respektables Level geschafft, aber ich bin nie ein wirklich guter Modefotograf geworden, weil es nicht zu mir gepasst hat. Und man kann Träume haben, die aber dann vielleicht trotzdem nicht passen. Ich wollte auch mal Musiker werden und ich liebe Musik, ich liebe Musik. Ich habe jahrelang auch auf meiner Homepage stehen gehabt, dass meine Fotografie ist Music for Your Eyes. Aber ich taug nicht zum guten Musiker. Ich habe hier unter meinem Schreibtisch ist auch eine Tastatur rausziehbar. Ich mache hier mal nebenher noch so ein bisschen Töne und Musik. Aber ich bin kein Musiker. Also habe ich irgendwann noch erkannt, lass das, werde kein Musiker. Ich mache für mich ein bisschen Musik. Und so glaube ich, müssen wir auch in der Fotografie Dinge lassen, die wir nicht wirklich richtig gut können. Und was gut können, ist was anderes, als sich da drin aufgehoben zu fühlen. Ja, also ich habe aber in der Modefotografie gedacht, naja, das ist ja vielleicht schon irgendwie meins, aber es war nicht meins. Ich habe,
wenn man denkt, dass es eigentlich schon irgendwie meins ist, dann allein die Formulierung zeigt ja, dass man es eigentlich nicht fühlt. Ne? Wenn so. Du morgens aufstehst und das Gefühl hast,
es ist ja eine Rechtfertigung, die dahinter
ich will jetzt, dann weißt du, dass es gut ist.
Oder wenn ich gar nicht mehr fühle, sondern ich mache einfach.
Ja.
Also wenn es einfach fließt. Und insofern glaube ich, es gibt. Und ich kenne auch hier aus meinem Umfeld einen Modefotografen, der jetzt mehr und mehr Porträt und manchmal auch Corporate macht. Er macht es auch gut, aber das liegt an der Persönlichkeit. Er hat Philosophie studiert. Ja, du bist ein Kommunikationsdesigner, du bist ein Kommunikator und das weißt du, dass du ein Kommunikator bist. Und du bist eloquent, du bist geradlinig und auch wenn du im T-Shirt dran sitzt, bist du Persönlichkeit, ja, manche sitzen im Anzug dran wie Falschgeld und du sitzt halt im T-Shirt dran und bist präsent. Und ich glaube, im Laufe der Jahre, wenn man Glück hat, erkennt man, wo man gut hingehört und dann kommt vielleicht auch irgend noch dazu, also ich setze es bei dir voraus, dass es auch so ist, der Konrad, der hier einen Raum weiter sitzt, Konrad Schmidt, auch ganz, ganz großartiger Kollege, wir langweilen uns nicht gerne. Und wenn ich was mache, was mich nicht tief berührt, dann langweile ich mich. Und dann muss ich was anderes machen. Und jetzt komme ich mal kurz auf den Punkt, wo ich dir widersprechen will. Du hast jetzt mehrfach gesagt, dass du glaubst, dass man auf Corporate-Fotografie ein bisschen runterschaut. Mag sein, mag nicht sein, da habe ich zu wenig Rückmeldungen dazu. Aber was ich sehe, ist, dass mittlerweile sehr viele unserer Kollegen, die eigentlich aus dem Bereich Werbung kommen, aus dem Beauty, Mode, alles Mögliche haben die gemacht, die drängen zurzeit geradezu, teilweise auch zu erschütternd niedrigen Honoraren, drängen die in den Bereich Corporate, weil sie wissen, es ist einer der wenigen lukrativen Bereiche, der in den nächsten Jahren noch kommerzielle Fotografie bezahlen wird. Denn jetzt, ich sage es mal ein bisschen böse, aber wenn du Werbefotografie machst oder Modefotografie, wenn wir nach Kapstadt sind, jetzt machen wir mal keine Modebeispiele, sondern wir haben vielleicht Produktwerbung gemacht, dann sind wir nach Kapstadt geflogen, waren ein Team von 20 Leuten mit Kunden, Stylisten, Models, alles drum und dran. Dann hast du dort 5 Tage lang fotografiert in der gemieteten Villa, wo das Model, das wir gebucht haben, niemals hingegangen wäre. Die hatte Kleidung an, die sie nie angezogen hatte. Die hatte eine Frisur, die sie sonst nicht hatte. Hatte vielleicht einen Fotolebenspartner neben sich, den sie nicht leiden kann. Und hält ein Produkt in der Hand, das sie glücklich anpreist, das ihr wirklich egal ist. Das heißt, es ist eh alles gelogen, gefälscht, Deswegen finde ich es übrigens auch nicht schlimm, dass diese Bereiche jetzt irgendwann von der AI mehr und mehr übernommen werden. Es ist eh gefälscht. Kann ich es auch gleich richtig fälschen. Aber da habe ich mich gelangweilt. Sehr gelangweilt. Und jetzt verbringe ich, das sind ja meistens nicht ganze Tage, aber man verbringt Stunden und manchmal auch nur eine halbe Stunde, aber mit den größten Unternehmern, den größten Denkern, den größten Machern, die wir in der Gesellschaft haben. Und ich habe das Privileg, mit Leuten sehr intime Zeit zu verbringen, weil ich finde, ich sage übrigens nie Fotoshooting, ich kann das nicht ertragen. Jetzt Deutschland ist mehr oder minder aktiver Teil eines Kriegs. Wie können wir von einem Shooting sprechen? Das entspricht auch nicht meiner Arbeitsweise. Ich bin kein Shooter. Ich haue auch nicht irgendwie 6000 Bilder am Tag durch. Und ich schieße auch keine Leute ab, sondern das ist eine Sitzung, das ist eine Fotosession. Und für mich ist das totale Privileg. Und ich nehme jetzt mal an, das kannst du mir gleich oder uns mal hier erzählen. Also wenn ich manchmal nur eine halbe Stunde oder auch manchmal nur eine Viertelstunde mit jemand habe, da gehen gern mal 10 Minuten erstmal nur dafür drauf, dass man sich kennenlernt, unterhält. Vielleicht kennt man sich schon, tauscht sich ein bisschen aus, dann werden langsam die Marketing-Leute ein bisschen unruhig.
Ja, das
und dann macht man das Bild in 5 Minuten. Und aber diese Nähe, die es gibt, diese Interesse am Nächsten und auch die Interesse, die mir ja auch ganz häufig von der Seite des Protagonisten entgegengebracht wird, das macht mich total glücklich.
Wir unterbrechen diese Folge kurz für einen Hinweis auf unseren Sponsor. Unterstützt wird dieser Podcast von der Bildübertragungsplattform PicDrop. Und wenn ihr selbst noch nicht mit PicDrop arbeitet, kleiner Tipp von mir als täglicher Nutzer. Es lohnt sich, auf der PicDrop-Seite einmal nachzuschauen, was PicDrop ist, was PicDrop kann und vor allen Dingen, was PicDrop für euch und euer Fotobusiness tun kann. Das ist nämlich unter Umständen eine ganze Menge. Schaut es euch an und guckt, wie ihr es für euch nutzen könnt. Und jetzt viel Spaß weiterhin mit der Folge. Das unterschreibe ich. Also ich bin genau bei dem dabei. Also meine Fotodialoge, das kann man, nein, bei meinen Terminen ist das genauso. Es ist Kommunikation, es ist Austausch, es ist beidseitiges Interesse und die Bilder entstehen zum Teil tatsächlich, ja, kann man sagen, nebenbei.
Ja. Ja. Unbedingt.
Unbedingt, auf jeden Fall. Und es ist tatsächlich auch schon so gewesen, dass man dann Artdirektoren dabei hatte. Also eine Szene fällt mir da ein, die ist mir sehr prägnant in Erinnerung geblieben. Die hat den Zaubertrick einfach nicht verstanden. Und ich stand dann eben mit dem Zeitplan daneben und hat dann irgendwie immer dazwischen gegrätscht und so weiter. Und immer so kurz bevor ich die so weit hatte, dass ich eigentlich richtig hätte anfangen können. Und also ich glaube auch, dass dass die Porträts, also gerade Corporate-Porträts, das sind nicht einfach Porträts, es ist ein ganz eigenes Genre. Und das ist, ich bin da durch Zufall rein, ich bin durch Zufall da wahrscheinlich dem Talent über den Weg gelaufen, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe, weil ich mich selber genau wie du wo ganz anders gesehen habe. Ich wollte was ganz anderes mit der Fotografie und ich wollte in eine ganz andere Richtung. Ich habe glücklicherweise extrem früh gemerkt, dass mir das, dass das nicht funktioniert, dass das nicht klappt, dass ich nicht der Mensch dafür bin, was ich mir eigentlich gewünscht und für mich vorgestellt habe. Ich merke aber auch immer wieder, weil du jetzt gesagt hast, es drängen so viel in die Corporate-Fotografie, dass solche Genresprünge, dass viele in unterschiedliche Richtungen Genresprünge versuchen und unternehmen, aber es ein Großteil der Fälle einfach nicht klappt. Und zwar gar nicht, weil man nicht Fuß fasst, sondern weil es einfach zwei Möglichkeiten gibt. Entweder es ist dein Genre und du fühlst das und du stehst jeden Morgen auf, weil ich bin, und das ist das Gefühl, ich will. Ne? Ich will, das ist mein Tag. Ne? Es gibt auch Kollegen, die sagen, mein Gott, ey, Vorstände, das ist, wird dir das nicht langsam langweilig? Ich denke, nein.
Das ist, Gegenteil.
Ich finde das voll geil. Ja. Und genauso wie du sagst, dass man eben Menschen begegnet, die, obwohl, mir ist es eigentlich Wurst, ne, welche Hierarchieebene das ist, weil mich eigentlich jede Person individuell interessiert, was sie antreibt, wie sie da hingekommen ist, was sie da macht, warum sie das macht. Und ich gehe in den seltensten Fällen raus und weiß das nicht. Und für mich ist das so wie ein großes ein großes Puzzle oder ein großes Wirtschaftspuzzle oder ein großes Gesellschaftspuzzle. Es gibt ja Leute, die das auch im Ausland machen. Du warst viel in Afrika, da kommen wir sicher gleich noch drauf. Und für mich ist das so ein Gesellschaftspuzzle in Deutschland, weil ich habe mit Vorständen zu tun, ich habe aber auch mit Reinigungskräften zu tun, ich habe mit Ingenieuren zu tun, ich habe mit Lagerarbeiten zu tun, ich habe mit Leuten, die in der Schwerindustrie arbeiten, zu tun. Und alle diese Industriezweige gehören zusammen und passen zusammen und machen ein Produkt oder eine Wirtschaft aus. Das heißt, man weiß dann zum Teil, wer die Schrauben unter den Klebstoff hergestellt hat, der dann 4 Wochen später auf dem nächsten Job in ein Auto eingebaut wird. Und das ist was, was mich wahnsinnig begeistert.
Ich habe jetzt nebenher, während du gesprochen hast, nicht nur zustimmend vor mich hingenickt, sondern auch noch kurz mein iPad geöffnet und bin ganz posch auf meine eigene Homepage gegangen. Denn das, was du gerade sehr wortreich und schön beschrieben hast, habe ich bei mir auf der Homepage stehen. Ob CEO, Kommunalpolitiker, Künstler, Bundesminister, indigenes Volk oder Facharbeiter. Und darum geht's. Es ist vollkommen egal, weil ich weiß immer, wenn wir jemanden fotografieren und wenn es ein Facharbeiter ist oder noch in der niedrigeren Hierarchiestufe, aber die Person fotografieren wir, weil sie in irgendeiner Form in dieser Struktur was Besonderes sind, weil sonst würden wir sie nicht fotografieren. Das heißt, jeden, den wir fotografieren, gibt es einen Grund, warum wurde er ausgewählt, dass er fotografiert wird. Und jeder hat eine Geschichte zu erzählen. Und dadurch, dass die ausgewählt worden sind, sind es oft ein bisschen vielleicht eigenwilligere oder spirituellere oder bewusstere Menschen. Und ich liebe das total. Und wie ich es auch schreibe, auch bei indigenen Völkern, wir können oft überhaupt nicht kommunizieren, zumindest nicht verbal, aber nonverbal. Wie auch im hiesigen Leben gibt es Bindungen und spürst du, wo Energien fließen. Und dieser Energiefluss, den finde ich total toll und den hast du nie mit bezahlten Models. Da fließen andere Energien und es kann auch alles toll und schön sein. Die Models sind nicht das Problem daran, aber der Energiefluss ist vollkommen unabhängig von der Position von der Person, von dem Protagonisten, Protagonistin. Aber ich glaube schon, dass der Großteil der Menschen, die wir fotografieren sollen und dürfen, Persönlichkeit haben. Und das ist das, was mir Freude macht. Ich mag
der Witz ist, und jetzt habe ich den Dreh einmal rum. Gibt's Zeit. In den Bildern, die wir machen, geht es um Persönlichkeit.
Ja.
So, und das ist der eklatante Unterschied zu viel Werbung. Weil du kannst natürlich ist es einfacher, mit einem Model zu arbeiten, was auch eine Persönlichkeit hat und was sich mit einbringt, mit dem man zusammenarbeitet, ne? Was nicht nur einfach die fünf Minuten, wo es vor der Kamera kurz da ist und dann sofort wieder das Handy in die Hand nimmt, sondern was auch einfach an dem Tag da ist, ne? Wo man einfach eine Atmosphäre auch im Team hat. Das macht vieles einfacher. Nichtsdestotrotz geht es nicht um die Persönlichkeit des Models.
No.
Also da muss nichts von gezeigt werden. Man kann wahlweise besser zusammenarbeiten oder nicht, aber am Ende des Tages ist es Wurst. Und das ist es eben bei dem anderen nicht. Aber ich habe ein schönes Zitat von dir, was das auch nochmal schön umreißt. Mich fesseln Menschen und ihre Geschichten. Mich faszinieren Städte und ihre Vielfalt. Ich stelle mich Gegensätzen und Rätseln. Was zeigen also meine Fotos? Ganz einfach, das Leben, nicht mehr und nicht weniger. Fand ich großartig, kann man einfach fast so stehen lassen.
Warum fast?
Naja, wenn ich jetzt sage, das lassen wir so stehen, könnte man sagen, wir sind für heute fertig.
Nee, ist immer nicht, weil ich darf jetzt ja noch den zweiten Strang aufmachen, der da auch ganz gut reinpasst in meinem Zitat, das ich eigentlich auch mal wieder zitieren könnte irgendwo. Ich hatte gesagt, dass es zwei Erlebnisse gab, die mich aus der Mode und später aus der Werbefotografie rausgeholt haben und mich dazu gebracht haben, einen anderen Weg zu gehen. Und den einen habe ich ja beschrieben, das war diese Situation in Kapstadt, die quasi der Endpunkt war für meine Modefotografie. Aber dann gab es ja noch einen Punkt, das war dann kein Punkt mehr, sondern ein Zeitraum, der mich auch aus der Werbefotografie rausgeholt hat. Und ich sage heute sehr klar und selbstbewusst und ohne irgendein Model damit dissen zu wollen, weil die sind nicht das Problem, ich nehme keine Jobs mehr an, wo wir Models für buchen. Ich arbeite nur noch mit Menschen, die für das stehen, für das ich sie auch fotografiere, die an einem Platz sind, an den sie hingehören, für eine Tätigkeit, die sie tun oder für ein Leben, das sie führen. Ich will und werde niemand mehr fotografieren, der nicht für das steht, für was ich ihn fotografiere oder sie. Und
Amen. Da, Amen.
Könnte man sagen, ja. Das ist übrigens, da kommen wir vielleicht später noch drauf, in der jetzigen Situation mit einer Wirtschaftskrise, mit einer gesellschaftlichen Identitätskrise, die wir speziell hier in Deutschland gerade haben, und mit der AI, die vor der Tür steht und vielen Menschen Sorgen macht. Eigentlich war es eine super Marketing-Idee, diesen Weg zu gehen. Nur als ich das entschieden, 2019 gab es weder eine Pandemie noch einen Krieg noch. Das heißt, damals war das keine Marketing-Idee, sondern kam aus mir raus. Aber mittlerweile ist es natürlich schon auch in der öffentlichen, in der Eigenöffentlichkeitsarbeit ganz hilfreich, dass ich diese Positionierung so habe. Wie ist es gekommen? 2015 kam die in Deutschland ziemlich bekannte Artbayerin Alice Feyer auf mich zu, die damals noch bei Kollerebbe arbeitete in Hamburg, und hat mich eingeladen, mal vorbeizukommen, weil die für das in Aachen sitzende katholische Hilfswerk Miserior einen Fotografen suchten, der international auch an schwierigen Plätzen bereit ist und in der Lage ist, eine Kampagnenfotografie zu machen. Und ich war dann dort und ich war ein bisschen aufgeregt, weil ich das schon alles toll fand und Kollerebbe hat ja einen guten Namen und Alice auch. Und in dem Gespräch kam dann irgendwann raus, weil ich frage immer, wie kommt der auf mich? Warum werde ich eingeladen? Warum fragt ihr mich an? Also wenn ich die nicht kenne, frage ich sowieso, aber selbst wenn ich eine Agentur schon kenne, ich frage immer, warum? So, also passe ich als Person rein, passt meine Fotografie rein, bin ich der Billigste und passt deswegen rein? Was ist der Grund? Und damals sagten, ich weiß nicht, ob es Alice oder Tobi war oder wer auch immer, aber damals habe ich die Rückmeldung bekommen, dass ich zu dem Zeitpunkt wohl eine sehr gut passende Balance hatte zwischen werblicher also Bildsprache, und trotzdem schon sehr viel Dokumentation und Reportagen gemacht habe, weil ich vor einigen Jahren anfing, in 2008, glaube ich, war das, habe ich angefangen, über eine Artdirektorin, die mal eine Auszeit brauchte und dann nach Uganda gegangen ist, um dort bei einer Orphanage, bei einem Waisenheim, AIDS-Waisenheim dort zu arbeiten, die mich dann irgendwann fragte, Klaus, da werden von der Kindernothilfe Gelder gekürzt, wir müssen irgendwie was für die machen. Sie wusste, dass ich damals schon manchmal mit ihr für, ich glaube, es war die Caritas, haben wir fotografiert, und weiß ich, ob ich mir nicht vorstellen könnte, in Eigeninitiative runterzufliegen und mal zu machen. Und das hat mich ein bisschen an meine Grenzen gebracht. Ich bin den Weg dann trotzdem gegangen und war dann schon auch sehr betroffen von dem, was mich dort vor Ort erwartet hat. Und so hat dann von mir damals schon angefangen, eine immer stärker werdende Hinwendung auch zu sozialen und gesellschaftlichen Themen. Was dann auch mit ein Grund war, dass ich eben 2011, 12 dann aus der Modefotografie raus bin. Da hat also für Kollerebbe und für Miserior die Bildsprache gut und vielleicht auch meine Persönlichkeit mit dem Alter und allem, was zusammengehört, gut gepasst, um damals die Kampagne zu fotografieren. Nach einigen Reisen, die ich dann mit und für Miserior machte, wir waren in Burkina Faso, wir waren in der Favela in Brasilien, wir waren mittlerweile über die halbe Welt unterwegs. Und da hängt auch ein neueres Bild, das ist auf den Philippinen entstanden in 23. Da kam irgendwann der Punkt, das war 2019, dass ich sagte, ich werde nicht mehr mit Models fotografieren. Und das ist gemein, weil das klingt so, als hätte ich ein Problem mit Models. Ich habe unter den Models so viele tolle Persönlichkeiten kennengelernt. Die sind nicht das Problem, Die Menschen, mit denen ich Probleme hatte, waren oft die Art Bayerinnen. Es waren ganz oft gerade aus dem Werbebereich die Kundinnen und Kunden. Es waren oft vollkommen überdrehte Stylisten und Stylistinnen, die ich nicht ertragen konnte in ihrer falschen Intensität. Sorry, wenn ich das jetzt so ein bisschen hart sage, aber das hat alles nicht mehr für mich funktioniert. Und dann habe ich 2019 gesagt, ich mache einen Cut. den nächsten Cut, also nicht mehr nur keine Mode mehr, sondern auch keine Werbung mehr, also keine klassische Konsumgüterwerbung, keine klassische Werbung, wo wir Gefälschtes machen. Du hast Kommunikation studiert und ich habe gesagt, ich will Kommunikation machen. Und ich bin dann Ende 2019 und Anfang 2020 durch halb Deutschland gereist und habe mich ausschließlich bei Direktkunden und oder Kommunikationsagenturen vorgestellt. Bin nicht mehr zu Werbeagenturen gegangen, weil ich weiß, dass die Kommunikationsagenturen anders dran gehen. Und ich bin mit einem Portfolio los, wo kein einziges Bild drin war, das einen kommerziellen Kontext hatte. Das war zu hart, die Reaktionen waren wunderschön. Wir sind oft, ich hatte eine halbe Stunde einen Termin eingeräumt, wir sind 2,5 Stunden gesessen. Aber alle sagten, wow, wir würden gerne solche Sachen mit dir machen und wir melden uns, wenn was da ist, aber boah, wir sehen das nicht. Und dann kam die Pandemie und ab Mai 2020 hat's Telefon geklingelt, eins ums andere Mal. Und viele von denen, Agenturen, bei denen ich war, kurz zuvor haben sie immer gesagt, ja, wir haben jetzt die Zeit, wir brauchen andere Bilder, wir brauchen eine andere Bildsprache, wir brauchen authentisches, echtes, schmeckbares, wir müssen Bilder haben, die denen wir glauben können. Keiner will gerade noch einen Influencer haben oder glattgebügelte Werbung mit happy, lachenden Leuten drauf. Das haben wir zurzeit wieder ein bisschen mehr, aber in der Zeit war das ja verpönt, das hat keiner ertragen. Und 2020 war ein super Jahr für mich, 2021 war eins meiner besten ever und ich war in der Zeit auch, ich war im Senegal, ich war im Libanon, ich war in Albanien, Kosovo, also ich war in dieser Lockdown-Zeit international und interkontinental unterwegs und davon profitiere ich bis heute. Tolle Zeit. Und das war mein Weg. Da waren halt auch ein paar Mal Glück im Unglück dabei, denn die Pandemie war ein Unglück, aber sie war für mich privat ein Glück und sie war für mich beruflich am Ende auch ein Glück, weil es die ganze Welt angehalten hat und ich konnte in Ruhe meine neue Profession oder meine neue Spezialisierung aufbauen. Ob mir das heute nochmal so gelingen würde, weiß ich nicht. Das war ein Glücksfall, dass ich dann in dem Punkt auch gerade richtig aufgestellt war. Aber ich glaube, du hast in der Pandemie auch nicht schlecht gearbeitet.
Ich habe durchgearbeitet. Ja. Also ich habe 6 Wochen nicht gearbeitet. Das war in dem vollkommenen Lockdown tatsächlich. Und was mir in der Pandemie sehr schwer gefallen ist, dass ich wahrscheinlich genau wie du viel Kontakt zu Kollegen hatte. Und mir ist der Austausch sehr schwer gefallen, weil ich das Gefühl habe, ich bin mehr oder weniger der Einzige, der durchgebucht ist. Und der voll arbeitet und habe mich aber nicht getraut, darüber zu sprechen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich einfach gedacht habe, ich weiß gar nicht, was ich gedacht habe. Ich glaube, ich habe eher gefühlt, ich wollte niemandem ein schlechtes Gefühl damit geben. Andererseits war ich immer kurz davor, dass ich gesagt habe, Mensch Gott, wenn alles das stimmt, was ihr sagt, bei dem, was ihr beklagt, dann dürfte es mich in dieser Theorie gar nicht geben. Und
warum?
Wenn es allen schlecht ist, gar keine Fotojobs gibt, es gar keine Bereiche gibt und es gar keine Möglichkeiten gibt, dann kann so eine Ausnahme ja nicht existieren. So, und soweit für mich ist das immer so gewesen, ich kann mich erinnern, es gab mal einen Fotowettbewerb in Essen an der Uni. Und das war für mich so ein ganz, ganz, ganz spannender und entscheidender Moment. Und zwar hat die RWE damals einen Fotowettbewerb ausgelobt. Und der war nur für unseren Studiengang. Wir waren ein sehr kleiner Studiengang. Ne? Das heißt, es war klar, es sollte ein Top-Bild werden, dann Platz 1, Platz 2, Platz 3 plus 9 Ankäufe, damit sie dann auch gleich noch einen Kalender haben und wie das eben Unternehmen machen. Und ich erinnere mich eine Woche vorher, bevor es losging mit der Preisverleihung, rief meine Professorin bei mir an und hat gesagt, ja Mensch, am Freitag, wie sieht denn das aus, ob ich denn da sei bei der Preisverleihung? Sag ich, nee, ich bin Trauzeuge. Dann war erstmal Ruhe in der Leitung. Dann hat gesagt, ja wo denn? Sag ich, ja hier in Essen. Wann ist denn die Trauung? Dann habe ich gesagt, ja um 11. Okay, und dann wurde tatsächlich die Preisverleihung vorverlegt auf, ich weiß nicht, irgendwas Absurdes für universitäre Verhältnisse, so 8 Uhr morgens. Und das wurde noch viel absurder, weil ich natürlich kurz vor dieser Hochzeit, weil ich direkt weiter musste, natürlich als einziger zusammen mit den RWE-Leuten vorne einen Anzug anhatte und drumherum einen Haufen Studenten. Und dann war es, ich weiß nicht mehr, ob es der erste, zweite, dritte Preis und noch zwei Ankäufe waren, auf jeden Fall, oder erster, zweiter, vierter. Ich habe mehr oder weniger das halbe Preisgeld, was insgesamt da war, mitgenommen und habe mir damit unter meinen Kommilitonen keine Freunde gemacht. So, was ist passiert? Es ist nicht so gewesen, dass meine Bilder zwingend besser waren. Es sind zwei Sachen passiert. Das erste war, vielleicht waren sie näher an dem, was sich die RWE vorgestellt hat. Das ist Punkt eins. Das zweite, was aber viel entscheidender war dabei, ich war der Einzige, der mehrere Arbeiten abgegeben hat. So, das hat für unfassbar, wie kann der nur, und das ist ja irgendwie, es gab einen riesen Shitstorm mit allem, was dazugehört. Der Punkt ist dabei aber, ich war der Einzige, der die Ausschreibung durchgelesen hat und da stand nirgends, dass man nur eine Arbeit abgeben kann. Das heißt, ich habe alle Arbeiten aus dem Halbjahr, die ich auch für die Uni gemacht habe, darauf ausgerichtet, dass ich sie gleichzeitig da ablegen kann und habe dann halt einfach, es gibt auch viele Arbeiten, mit denen ich nichts gewonnen habe in dem Wettbewerb. Aber ich habe halt einfach sehr viel da an dem Tag gewonnen. Und das Spannende ist daran, es hat niemand von den anderen, es sind alle ganz laut gewesen. Wie kann man nur? Aber es hat niemand gefragt, was ist da passiert? Wie kann ich das anders machen? Was kann ich mir aus diesem Moment mitnehmen? Und das ist auch das, was ich manchmal gerade in der Corona-Zeit bei manchen Kollegen manchmal auch gedacht habe, weil ich gesagt habe, okay, das aktuelle Geschäftsprinzip funktioniert gerade nicht. Aber lasst uns doch mal nicht darüber reden, was funktioniert, sondern an welcher Stelle man welche Lösungen finden kann, wie man weitergehen kann. Ne? Und das ist genauso, wenn jetzt sich alle auch mal sagen, jo, jetzt wechseln wir halt das Fotografiegenre. Nee, ich glaube, so einfach ist das nicht. Ich glaube auch, dass es in den einzelnen Fotografiegenres, die jetzt unter Druck geraten, immer Wege gibt. Ne? Dass der Modefotograf dann einfach sagt, du, dann muss man Mode anders denken. Dann muss man die freien Arbeiten anders machen und muss von sich aus auf die Unternehmen zugehen. Wenn eine Werbeagentur unter Druck gerät, dann geh zur Werbeagentur mit deinen Bildern und deinen Arbeiten und zeige ihnen einen Weg, der dir eingefallen ist, wie sie weiter mit ihren Werbekunden arbeiten können.
Nils, warum bist du mein Fotograf geworden?
Wahrscheinlich, weil ich nicht schnell genug weggelaufen bin. Schulpraktikum, erster Tag, Kamera in die Hand gedrückt gekriegt. Das ist so, als wenn man einem Menschen begegnet und es ist lieber auf den ersten Blick. Zack, das ist der Moment gewesen. Nichts anderes. So.
So in etwa die Antwort, die hatte ich mir erhofft. Bei mir war es übrigens ähnlich. Ich war als Jugendlicher ziemlich schüchtern. Glaubt man vielleicht heute nicht mehr, aber ich war damals relativ schüchtern. Und die Kamera war für mich eine Sprache, um mich auszudrücken. Und wie du auch sagst, es war Liebe auf den ersten Blick. Ich habe mich in das Medium Fotografie verliebt. Ich habe von meinem Vater damals die
Pentax-Spotmatic
bekommen.
Ich weiß genau, worauf du hinaus willst.
Ich glaube, wenn wir rausgehen als Fotografen, die Liebe für die Fotografie und vielleicht auch die Liebe für die Menschen oder die Liebe für das Thema, das uns interessiert, das können Autos sein oder whatever, wenn wir die in uns tragen und wenn wir die nach außen transportieren können, dann sind wir unentbehrlich. Ich glaube, dass wir immer dann, wenn wir glaubwürdig liebende Energie, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber ihr versteht das schon alles. Aber wenn wir glaubwürdig liebende Energie für das, was wir tun, transportieren, dann erzeugen wir Resonanz. Und ich glaube, das ist eines der großen Themen, die wir auch mit uns selber haben, dass wir uns in digitalen Welten verlieren, dass wir uns in irgendwelchen Wettbewerben verlieren, dass wir uns in irgendwelchen Außendarstellungen verlieren, dass wir in uns ganz viele Gedanken machen um Dinge, die nicht der Kern sind und dass wir über viele Dinge kommunizieren, die es eigentlich nicht sind. Wie viele Menschen kenne ich um mich rum, die im Gegensatz zu mir sehr fleißig in Social Media sind, aber fast alle sagen, ja, eigentlich interessiert es mich nicht. Mach's halt nicht. Ja, also es gibt andere Wege. Man kriegt auch nicht nur eine Wohnung, indem man in irgendeine Internet, ich will jetzt keinen Namen nennen, in irgendeine Internetplattform reinschaut, sondern ich kann viele andere Wege haben, eine Wohnung zu bekommen. Ich kann auch viele andere Wege finden, einen Fotojob zu bekommen. Ich kenne nicht viele, die regelmäßig über ihre Social-Media-Präsenz glaubhaft machen können, dass sie darüber viele Jobs bekommen. Weil da bleibt so viel auf der Strecke. Es bleibt der Mensch, die Humanität bleibt auf der Strecke und die menschliche Dimension. Und das ist eigentlich der Fokus, den wir heute mehr denn je brauchen in einer Zeit, wo, und ich will heute nicht groß über AI sprechen, aber wir können auch nicht ganz dran vorbeigehen, aber in einer Zeit, wo, egal mit welchem Kollegen ich spreche, und du weißt, ich bin wie du auch, wir sind noch im BFF, in diesem Berufsverband, vielleicht nicht mehr aktiv, aber wir sind noch Mitglieder, da hat man die letzten 2 Jahre sehr viel, dafür, dass wir eigentlich Fotografen sind, haben wir sehr viel über generierte Bilder gesprochen und diskutiert. Das ist alles richtig und ich halte mich da auch einigermaßen auf dem Laufenden, aber wir müssen manchmal ein bisschen clever sein, so wie du es erzählt hast in deinem Studium, dass du eben als einer der wenigen die Unterlagen durchgelesen hast.
Man muss aber dazu sagen, ja? Ich wusste nicht mal, dass ich der Einzige bin, der clever ist. Ich habe das einfach gemacht. Das heißt, es ist zufällig passiert.
Du studierst, um was zu lernen. Da hast du auf jeden Fall und zwar fürs Leben was gelernt.
Ja, es war ein Zufallsding. Ja, und es ist dann halt einfach so passiert. Es ist ungefähr so, als wenn jemand mit dem Ball übers Feld läuft und einfach ein Tor schießt und irgendwer sagt, das war abseits. Und dann sagt jemand, ja, aber für dieses Turnier steht die Regel nicht im Plan. Ne? Und da, also vom Grund, ist, wie gesagt, es ist zufällig passiert. Ne? Aber
es ist nicht zufällig, wir kommen gleich auf die menschliche Dimension zurück, aber es ist nicht zufällig, dass du daraus was gelernt hast, denn wir beobachten ja alle sehr interessiert, wie du zum einen dich organisiert hast in deinen Arbeitsabläufen.
Wer ist wir?
Also mindestens Konrad und ich reden regelmäßig drüber und ein paar andere schauen sich das schon auch immer wieder an. Aber auch wie du kommunizierst. Du bist auch da jemand, der eben überall einreicht, wo man einreichen kann, wo es Sinn macht. Also du machst natürlich nicht jeden Quatsch mit, aber dort, wo es Sinn macht, dort, wo deine möglichen Auftraggeber sind, bist du durchaus präsent und da bist du sehr professionell und sehr hartnäckig präsent. Und ich glaube auch mit Würmern, die dem Fisch schmecken.
Ja, mir müssen die nicht schmecken. Also ich habe das große Glück, dass ich am Angelteich sitze und zwischendurch selber auch von den Würmern nasche und mir das auch schmeckt. Aber mir ist schon klar, dass es dem Fisch schmecken muss. Ja, und im Zweifel beiße ich dann halt die Zähne zusammen und sage, ja, da stehe ich jetzt nicht hundertprozentig hinter, aber dafür ist es genau der richtige Köder.
So. Wir haben aber, das weißt du auch, viele Kolleginnen und Kollegen, die wenn sie einen kommerziellen Job machen, jedes Mal quasi entschuldigten kommentieren, dass sie jetzt einen kommerziellen Job machen. Es wird in manchen Hochschulen oder auch sonstigen Fotoschulen durchaus sehr nachdrücklich vermittelt, dass für Geld arbeiten auch ein bisschen bäh ist. Und das hast du auf jeden Fall mindestens seit diesem Wettbewerb Studienerlebnis anders gehandhabt. Und ich glaube, das ist einer der wichtigen Wege, aber das ist nicht alles. Das ist die Sichtbarkeit, das ist die sich Zugänge schaffen. Der Konrad, der hier im Nebenzimmer sitzt, spricht sehr gerne über Zugänge, die es braucht. Und es ist auch was, je älter ich werde, desto mehr merke ich, wir brauchen Zugänge. Und glaubhafte Zugänge bekommst du dann, wenn du ein glaubhafter Teil von etwas bist. Ja, also ich zum Beispiel habe jahrelang selber Elektromusik gemacht und habe dadurch bis heute immer noch einen leichten Zugang zu einer Elektroszene, also Elektromusikszene. Sollte ich mich jetzt um Schlager kümmern, wird nicht funktionieren. Dafür habe ich aber viele Jahre auch für Sinfonieorchester gearbeitet, weil ich habe klassisches Klavier gelernt, interessiert mich. Ich habe bis heute, mache ich für Jazz- und Klassikmusiker auch relativ viel, aber einiges an Arbeit. Weil ich den Zugang habe, ich habe einen intellektuellen Zugang, aber auch einen persönlichen Zugang zu diesen Menschen. Und du hast dir herausragende Zugänge zu den großen deutschen DAX-Konzernen geschaffen. Das, glaube ich, haben in der Form, im direkten Kontakt, nur ganz wenige unserer Kollegen und Kolleginnen.
Ja, aber es ist einfach passiert.
Nein.
Also gefühlt, ne? Also
ja, ich aber das nein.
Nicht, es ist im Laufe der Zeit sicherlich gewachsen. Aber ich glaube schon, dass Ich glaube, das hat man neulich mit Silke Güldner mal, dass es, ja, da gibt, klar gibt es Möglichkeiten zur Persönlichkeitsentwicklung, zur Entwicklung der eigenen Marke und so weiter. Es geht aber auch darum, dass man sich, glaube ich, seine, vielleicht irgendwo seine eigene Nische aufbaut. Und der Witz ist, dass, und da denke ich immer wieder drüber nach, weil du vorhin auch gesagt hast, das, was ich da vor 5 Jahren, ich weiß nicht, ob ich das nochmal könnte. Und ich glaube auch, dass, dass es quasi nicht möglich ist, da bin ich wirklich von überzeugt, die Vorgehensweise irgendeines anderen Fotografen zu kopieren. Und damit meine ich nicht die Bildsprache oder nicht nur die Bildsprache. Weil wenn du jemanden, wenn du jemandem die Bildsprache kopierst, das ist ganz nett, aber die Bilder, also alles, was dazugehört, was es dahin führt, die Persönlichkeit am Set und so weiter, die ist natürlich anders. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass ich glaube, wenn man sich unterschiedliche erfolgreiche Fotografen anguckt, dann ist der Weg immer ein kleines bisschen unterschiedlich. Und wenn man in so eine Richtung möchte, dann muss man seinen eigenen Weg finden, weil es ist vollkommen, also es ist nicht möglich, einen Weg tatsächlich zu kopieren. Es funktioniert nicht, weil man ist nicht die gleiche Persönlichkeit. Die Fotos sind immer ein kleines bisschen anders. Das ist vielleicht sogar zu vernachlässigen. Aber diese Einzelzufälle, die es braucht an unterschiedlichen Stellen, die lassen sich nicht wiederholen.
Ja. Kleines Beispiel. Heute Abend nimmt mich Jan, der ist Kurator bei Camera Work hier in Berlin, mit zu der Voreröffnung der neuen Ausstellung in der Newton Foundation hier in der Jebenstraße. Und da werden wir einige Bilder wieder, noch ungesehene Bilder von Helmut Newton sehen. Ich war früher und bin bis heute ein ganz, ganz großer Helmut Newton-Fan. Weniger seine Big News und auch weniger seine Modefotografie, aber ich finde seine Porträts herausragend. Und ich finde auch viel seiner Aktfotografie, die ja eigentlich gar keine Aktfotografie ist, auch ganz großartig. Als ich viel jünger war, war ich mal mit einem Kunden in Australien zum Arbeiten und dann habe ich gesagt, bleibe ich noch ein paar Tage in Sydney, schau mir das an, wenn ich da schon Erdball rum bin. Und dort ist mir dann in irgendeinem Buchladen die Autobiografie auf Englisch von Helmut Newton in die Hände gefallen. Las ich dann dort im Park mit Blick auf die Oper liegen in 2 Tagen durch und war natürlich total fasziniert. Aber in dem Augenblick ist mir vollkommen klar geworden, ich werde niemals Bilder machen wie Helmut Newton, weil Helmut Newton hatte ein Leben als jüdischer Flüchtling, als Callboy, als wirklich wahnwitzig spannend lebender Mensch mit einer aus dem Geldadel stammenden Herkunft. Die ganze Geschichte ist so absurd.
Und alles gehört dazu.
Und alles gehört dazu. Alles macht die Persönlichkeit aus. Und wenn du das Buch gelesen hast, weißt du, warum es für ihn so natürlich ist oder wurde, in den Szenen die Menschen zu fotografieren, so wie er sie fotografierte, wie er es gemacht hat. So wie es für dich ein ganz natürlicher Weg geworden ist und wurde, in die höchste Liga der Corporate-Fotografen zu kommen. Das kann man nicht kopieren. Man kann auch meinen Weg nicht kopieren. Ich hatte ein paar Themen in meinem Leben, ein paar Punkte. 2, 3 habe ich genannt. Und es gab natürlich noch ganz andere, gute wie schlechte. Die hat man in dieser Zeit, in der eigenen Persönlichkeit, die kann man auch nicht forcieren. Manchmal braucht es da auch einfach ein bisschen Glück. Vielleicht braucht es auch manchmal die Bereitschaft zu erkennen, dass gerade was Besonderes passiert und daraus dann auch was zu machen.
Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass man diese Momente erkennt.
Da bist
also
du
auch
gut drin.
Auch wann was zu Ende ist. Ne? Ja. Weil wir haben jetzt, du wolltest Modefotograf werden. Ich wollte zu Magnum.
Ja.
So, du hast deine.
Ich will heute zu Magnum.
Du willst heute zu Magnum.
Vielleicht will ich es nicht mehr,
ich aber weiß,
eine Zeit lang wollte ich es.
Ja, ich wollte das auch. Ich habe aber sehr, sehr früh gemerkt, dass ich leidende Kinder nicht ertrage. Auf eine sehr intensive Art und Weise. Und
Magnum hat aber doch ein bisschen mehr Bandbreite.
Ja, aber ich wollte ja mit meiner Fotografie die Welt verändern und zeigen, was, wo, wie, in welchen Ländern nicht passt. Und das wäre ein zentraler Punkt gewesen. Und ich habe es, wie gesagt, sehr früh gemerkt. Und war danach, wahrscheinlich war du mit der Modefotografie auch erstmal ein bisschen orientierungslos, da kam dann kein Art Director da vorbei und irgendwie hat sich der Weg dann doch entwickelt, sind wir beide im gleichen Genre gelandet und dann habe ich zufällig festgestellt, okay, das ist unseres. Und deswegen glaube ich schon, dass die eigene Biografie auch dazugehört. Und ich war vor ein paar Jahren in Perpignan auf dem großen Festival und habe da Begleitung meines Schwagers, der früher bei Gettys gearbeitet hat. Da habe ich dann 20 Jahre später meinen Frieden damit gemacht, weil ich so unfassbare Reportagen gesehen habe und auch Fotografen begegnet bin und mit denen gesprochen habe und die Bilder gesehen habe, die mich so tief berührt haben, dass ich einfach gesagt habe, es ist ein großes Glück für mich, dass ich nicht in diesen Bereich gegangen wäre, weil ich hätte dieses Level nie erreicht. Und es geht gar nicht darum, dass ich hatte nie einen Plan, wo ich hin will. Ich habe auch nie gesagt, ich will einer der Top-Fotografen werden. Aber die Art und Weise und die Dichte und die Tiefe, in der die Geschichten erzählen, die hätte ich auf dem Level in dem Bereich nie erreicht. Und das ist...
Ich glaube, es kommt noch eine Ebene dazu. Ich muss jetzt ein bisschen ausholen, aber um das mal vorwegzunehmen. Ich glaube, du hast, wie auch ich, eine Situation und wie viele der Fotografen und Fotografinnen um mich herum, die eine gewisse Klarheit und eine gewisse Positionierung in der Fotografie geschaffen haben. Wir reden nicht über Blenden, nicht über Brennweiten, nicht über Lampenmarken und über all diese Dinge reden wir nie. Wir reden auch selten über irgendwelche Kunden, die uns ärgern oder freuen oder Verträge, die wir machen müssen, sondern wir reden ganz viel über die Philosophie oder auch die Rolle der Fotografie. Und ich glaube, dass wir eigentlich beyond Photography unterwegs sind. Wir lieben die Fotografie, also ich liebe sie auf jeden Fall nach wie vor ganz abgöttisch, auch wenn ich die kommerzielle Fotografie, die angewandte Fotografie nicht immer abgöttisch liebe, aber die Fotografie an sich.
Ich bin mit der Fotografie seit über 30 Jahren glücklich verheiratet. Ich freue mich jeden Morgen, wenn ich aufwache und sie ist noch da.
Ja, wir werden nachher noch über deine fotografischen Kinder reden. Aber ich war vor 3 Wochen in Peking, da war ich eingeladen zu einem erstmalig stattfindenden Symposium. Das war der Global Dialogue of Technology and Art. Irrsinnig groß aufgezogen. Es waren, ich benutze dieses abgedroschene Wort, unfassbare Leute dort. Es waren Physik-Nobelpreisträger da, es waren hoch dekorierte Mathematiker da, es war ein französischer Komponist da, es war von Meta, der CFO da, es war von Pixar-Studios Leute da und irgendwo zwischendrin saß ich und ich habe die ganze Zeit nicht so richtig kapiert, was ich jetzt da eigentlich soll, weil es war wirklich ein Teil der Weltelite aus Kultur, Kunst und Wissenschaft und Technologie da. Und
was hast du da wohl verloren?
Genau, was hatte ich da wohl verloren? Und ich habe es dann irgendwann verstanden, als ich meinen Vortrag halten sollte, was ich ein bisschen einschüchtern fand zwischen all diesen wirklich hochdekorierten Leuten. Über was haben wir überhaupt diskutiert? Warum gab es dieses Symposium in Peking, dieses internationale Symposium? Wie überall, also überall in der Welt machen wir uns Gedanken, was passiert mit unserer Gesellschaft und was passiert mit uns Menschen in den sehr disruptiven Zeiten, die wir global haben. Das hat jetzt einmal nichts mit Kunst, nichts mit Fotografie zu tun, sondern es ist erstmal die Grundfrage war die, was passiert eigentlich? Und die Idee war, von der einen Seite die Menschen der Technologieseite zu holen, die darüber sprechen, was, und zwar nicht nur AI, also Technologie ist ja zum Glück nach wie vor sehr viel mehr als nur AI, aber insgesamt Technologie hat sich in den letzten Jahren professionalisiert und perfektioniert. Das ist ja kaum auszuhalten. Wir sitzen hier gerade vor unfassbar tollen kleinen Mikrofonen und einem Rekorder und können eine Qualität in meinem kleinen Büro hier in Berlin aufnehmen. Ja, das war vor ein paar Jahren nicht denkbar. Und das ist ja so ein ganz kleines Beispiel, aber Das war die Grundfrage, was macht die wahnsinnig schnell vorauseilende Technologie mit uns Gesellschaft? Und was kann Kunst, in China wird Kunst weitergefasst bei uns, und Kunst darf erstmal alles sein, was Menschen schaffen. Welche Rolle, welche Aufgabe hat die Kunst dazu? Und am Ende dieser ganzen Vorträge hat der Direktor der Pekinger Filmakademie das Abschlusswort gehalten. Und er hat, ich kann ihn jetzt nicht mehr wortwörtlich zitieren, aber er hat damit abgeschlossen, dass er sagte, und er hat es sehr schön hergeleitet über 2500 Jahre Kunstgeschichte, immer wenn neue große Technologien gekommen sind, die Menschen Angst gemacht haben, die auch Gesellschaften wirklich disruptiv zerstört haben, wie zum Beispiel laute Motorräder mit aufgebohrten Auspuffen,
die da gerade vorm Fenster stehen
und gleich wegtuckert. Das hat den Menschen Angst gemacht und oft auch zu Recht, weil es oft eine halbe Generation, manchmal auch eine Generation kam, die unter die Räder gekommen ist. Und es kann auch gut sein, dass jetzt in der AI-Entwicklung wirklich ein, zwei Generationen hier weltweit unter die Räder kommen. Vor allem in den sogenannten hochzivilisierten Gesellschaften ist das eine große Gefahr. Aber er sagte, und er hat es hergeleitet, ganz toll, am Ende hat immer die Kunst die Technologie übernommen und hat sie zu was Gutem geführt.
Das ist spannend. Das habe ich.
Und daraus, wenn ich noch ganz kurz anschließen darf, merkt ihr deinen Gedanken?
Ja, ich gebe mir Mühe.
Daraus erstellt sich doch die Frage, und die müssen wir uns alle stellen, und zwar egal, ob wir Fotografen, Musiker, Redakteure, whatever sind, wir aus der Kreativwirtschaft und Kreativschaffenden. Welche Aufgabe hat das, was wir tun? Und wo braucht's das, was wir tun, wirklich? Und jetzt komme ich zurück, wo ich sagte, naja, klassische Werbe- und Modefotografie kann auch die AI machen. Ja, von mir aus kann es die AI machen, weil das ist nicht unsere Aufgabe. Da gibt es vielleicht viel bessere Möglichkeiten, wo wir dem Kunden 15 verschiedene T-Shirts, also nicht dem Kunden, sondern 15 verschiedene T-Shirts am Model präsentieren kann, wo man nicht so weit reisen muss, wo man für jeden verschiedenen Markt auf jedem Kontinent andere Models reinposten kann mit einfachen Mitteln. Vielleicht ist es gar nicht die Aufgabe der Fotografie. Vielleicht ist die Aufgabe der Fotografie das, was du nämlich wolltest ursprünglich, und da würde ich dich, glaube ich, auch motivieren wollen heute noch im weiteren Gespräch, dich mehr der Dokumentation und Reportage zu widmen, der Dokumentation von dem, was ist. Denn ich glaube, es gibt kaum ein Medium, das so sehr geeignet ist, das heute und hier und jetzt festzuhalten wie die Fotografie, sehr niederschwellig. Und auch über Kulturen hinweg lesbar. Wobei ich finde, Fotografie ist in dem Augenblick, wo sie gemacht wird, relevant. Dann ist sie meistens zwei Generationen vollkommen Wurst und dann kannst du plötzlich riesig und ganz wichtig werden. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Kannst du dich an deinen Gedanken erinnern?
Ja. Es ist ja so, dass es über, ich weiß nicht, Jahrzehnte oder Jahrhunderte gab es ja Maler oder eben auch Zeichner, die Menschen porträtiert haben, also Porträtisten im handwerklichen Sinne. Und ein Großteil der Kunst oder auch viele alte Meister, wenn man sich die ganzen Holländer anguckt, wo dann eben diese großen Familienölgemälde, das ist erstmal keine Kunst, das ist erstmal Auftragsarbeit gewesen. Ne? Das heißt, es ging darum, Familie XY, die Handelsfamilie aus Amsterdam oder Den Haag eben abzubilden. Und genau diese Sachen, genau diese, ein Teil dieser Auftragsarbeiten, Teil dieser Porträts, die der Soldat in der Hosentasche hatte, wenn er irgendwie von seiner Familie getrennt worden ist und ins Feld gezogen ist, die ist dann tatsächlich von der Fotografie geschluckt worden. Das heißt, es gab da natürlich auch unheimlich viele, die dann einfach ihren Job verloren haben, weil wenn keiner mehr einen Zeichner braucht, ne, dann hast du natürlich grundsätzlich ein Problem. Und ich glaube, dass irgendwo ab dem Punkt, und ich bin da geschichtlich mit Zahlen nicht ganz so gut und nicht ganz so tief verwurzelt wie du, dass irgendwo ab dem Punkt es anfing, dass die Malerei und die Zeichnerei oder das Handwerk oder die zu einer Kunst erhoben wurde. Und deswegen anderen, also was du vorhin auch gesagt hast, mit den Ausführungen des chinesischen Kollegen aus Peking, dass das über die letzten 2000 Jahre mit der Technologiewandlung eigentlich immer dazu gekommen ist, dass die Technologie davor praktisch in diesen Kunstsektor gegangen ist. Und das ist ein Grund, warum ich glaube, dass es gerade ein ganz, ganz, ganz spannender Moment ist, dass nämlich Teile der Fotografie unter Umständen der AI zum Opfer fallen, in Anführungsstrichen, weil, oder zumindest alle die Sachen, wo kein kreativer Prozess hinter ist. Und wenn ich für Modeunternehmen XY in einem Studio sitze und an einem Tag 50 Outfits durchballer, ob man da jetzt einen Fotografen hinsetzt oder irgendjemand, dem man vorher erklärt, wie ein Autofokus funktioniert, das ist relativ Wurst. Das heißt, genau diese Sachen sind halt relativ schnell ersetzbar. Und das ist, ich habe mir da vor 20 Jahren im Motorsport schon Gedanken drüber gemacht, weil ich glaube, Bernie Ecclestone war das, der ist auf die Idee gekommen, dass er überall an der Strecke Kameras anbringt und dass man dann praktisch die Leute, die den Bildbedarf haben aus Redaktionen, wer weiß was nicht, sich hinstellen können und sagen, ja, also in Runde so und so viel, Minute so und so viel ist das und das passiert und dann nimmt man genau die Kamera und hat das Bild. Ne? Das, was ja schlagartig alle Fotografen ersetzen würden. Und ich habe mich häufig gefragt, ich saß dann irgendwo an irgendeiner Rennstrecke zum Beginn des Rennens, kurz vorm Start. Und vor der ersten Kurve, in der Kurve saßen dann hinter irgendwelchen Fangzäunen 32 Fotografen, wie Angler am Forellenpuff. Alle das gleiche Objektiv, alle die gleichen Kameras, gleiche alle die gleiche Szene, alle die gleiche Perspektive. Und dann gab es den Unfall beim Start und danach haben sich alle auf die Schultern geklopft und haben gesagt, ja, weißt du, das auch so, ja, ich hab das auch. Und ich habe da gearbeitet, das war ein relativ hart umkämpfter Markt zu dem Zeitpunkt und habe da aber für Dunlop fotografiert. Und zwar nicht das Rennen, weil derjenige, der mich da hingeholt hat, gesagt, das Rennen fotografiert mich nicht, dafür habe ich die Sportfotografen. Ich brauche keine Fotos, ich brauche Bilder. So, und das fand ich auch eine ganz spannende Formulierung. Das heißt, ich bin auf allen Vieren, damals ging das noch aus sicherheitstechnischen Gründen, durch die Boxengasse der DTM gerobbt und habe alles das fotografiert, was die anderen nicht fotografiert haben. Und plötzlich war das ein rundes Bild. Das heißt, es gab plötzlich in diesem Motorsport, auch bei hinter den Kulissen, in den Boxengassen, es gab plötzlich diese Emotionen. Und darüber, das heißt, auf der einen Seite gab es nach wie vor die Sportfotos. Die waren genau für eine Woche oder für einen Tag aktuell, für die Magazine. Vielleicht auch für ein Jahr, wenn es der entscheidende Unfall war, der die Saison entschieden hat. Aber im Endeffekt, es ist ein Foto. Ne? Das heißt, es gibt keinerlei gestalterischen Prozesse. Und auf der anderen Seite gab es die Geschichte von diesem Tag, von dem Wochenende und überhaupt erzählt haben. Und ich glaube, dass du alles das, was das reine Ergebnis eines technischen Prozesses ist, das ist ersetzbar.
Also ich folge dir, wir folgen uns halt viel zu viel und jetzt habe ich endlich mal die Gelegenheit, noch ein bisschen zu widersprechen.
Oh ja.
Ich beschäftige mich sehr viel mit AI, auch generativer AI. Ich lehne die nicht ab. Ich will sie selber nicht nutzen, weil es mich nicht interessiert. Ich langweile mich einfach nicht gerne und ich finde es langweilig. Ich kann daher auch erklären, vielleicht ein bisschen, warum ich es langweilig finde. Ich sehe da aber auch ein großes kreatives Potenzial drin. Das ist ein hervorragendes Werkzeug und wenn du die richtige Person ransetzt, können daraus unbedingt auch kreative, vielleicht nicht neue, aber kreative Dinge entstehen.
Da sehe ich keinen Widerspruch. Okay. Also noch nicht. Ich dachte, du willst ihn jetzt noch formulieren.
Weil nein.
Als die Fotografie aufgekommen ist und die Malerei in die Zeichnerei verdrängt hat, haben am Anfang wahrscheinlich auch alle gesagt, oh Mensch, die machen das ja nur schneller. Aber das hat ja Jahre gebraucht, bis die ersten angefangen haben, ich weiß nicht, ob die dann auch schon Fotografen hießen, und angefangen haben, Fotografie anders zu nutzen, nämlich nicht als reine, also momentan kopiert die AI ja das, was die Werbefotografie macht, zum Beispiel. Ne? Und damals hat die Fotografie ja das kopiert, was die Zeichnerei, die Malerei gemacht hat. So, das heißt, was ist der nächste Schritt? Und es wird ganz sicherlich so sein, dass der nächste Schritt auch eingeleitet wird. Ne? Das heißt, dass es ein neuer Bereich ist, der dasteht, wie die Fotografie jetzt auch seit, da gibt es unterschiedliche, ich glaube, sind wir im 150. Jahr?
125,
je nach Definition.
Genau, das 150, ist die Frage, wo Leica feiert 125, da übrigens ohne in die Tiefe zu gehen, kleiner Rückblick auf den Anfang deines Gesprächs, deiner Einführung. Meines Wissens, und ich bin ein sehr aktiver Leica-Fotograf und auch eng mit der Firma, zumindest war ich jetzt viele Jahre eng mit denen verbunden und habe da auch enge Kontakte. Meines Wissens gibt es keine Ambassadors von Leica. Ich weiß, es gibt viele Leute, die sie auch sehr öffentlich so nennen. Mir hat mal ein mittlerweile ausgeschiedener, hoch angesiedelter Mitarbeiter aus dem Management gesagt, es gibt diesen offiziellen Begriff nicht. Einfach mal so. Also ich bin definitiv kein Ambassador. Ich wäre auch kein guter Ambassador, weil ich bin kein Fanboy. Ich benutze Werkzeuge, die mir zusagen. Zurzeit baut diese Firma aus Wetzlar Kameras und Objektive, die zu meiner Art der Arbeit passen. Ich hätte überhaupt kein Problem, fremd zu gehen. Also ich habe Riesenprobleme, fremd zu gehen, aber ich habe kein Problem, mit der Kamera fremd zu gehen. Aber das können wir wieder lassen. Nochmal zurück zur AI. Was auch für mich eine Conclusio war aus diesem Dialog in Peking, das war mein Abschlusssatz, den ich in meiner Rede dort hatte. Ich sehe sehr, sehr viel, was wir Menschen mit generativer AI machen. Mit Musik, mit Fotografie, mit Texten. Und das sind teilweise wirklich herausragend gute Sachen dabei, die ich wirklich gut finde. Also die nicht beim Geschmack und vor allem auch intellektuell mich stören, aber wo ich auch nochmal sagen muss, das ist wirklich gut. Nur, ich habe noch nichts Neues gesehen. Und mich interessiert, wann kommt der erste Künstler, die erste Kreative, die mit dieser absolut neuen Technologie auch eine komplett neue Ästhetik entwickelt. Bisher ist ganz viel kitschig oder es wird halt als schnelles, erweitertes, mehr möglich.
Oder das, was man sich vorher erträumt hat und mit viel Aufwand gestylt, wird jetzt einfach so die letzten 5% noch oben drauf gesetzt, aber es ist nichts Neues.
Und da bin ich gespannt, wann sehen wir die erste kreative Arbeit, wo wir alle sagen, oh wow, das reißt mit. Und es wird kommen. Irgendwann
könnte es kommen. Das ist eine spannende Frage. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, ich habe ja verschiedene immer Sachen gesehen und habe gesagt, obwohl ich muss sagen, es gibt eine Arbeit, die mich tatsächlich, also wenn du mich jetzt fragst, so was hat dich in den letzten 2 Jahren am meisten geflasht, was Kreativität angeht, gibt es tatsächlich eine Arbeit einer Kollegin, die wir auch beide kennen.
Sabine?
Ja.
Ja, du weißt, du wolltest ansprechen.
Nee, du meinst die gleiche Arbeit.
Sabine von Bassewitz.
Sabine von Bassewitz, ja. Die hat ein, das hat mich vollkommen, ich weiß nicht, ob wir die gleiche Arbeit meinen. Das wäre natürlich geil, krass, wenn wir zwei unterschiedliche Arbeiten meinen.
Du meinst die Musikarbeit?
Ja.
Ja.
Genau.
Ja.
Die ist nämlich beigegangen, die gute Sabine, da muss ich sie sowieso, also die steht ja sowieso bei mir auf der Liste, die ist beigegangen und hat ein Jugendgefühl, was ich selber auch habe, geschafft zu reproduzieren. Und zwar ist sie beigegangen und hat ein Nirvana-Konzert, auf dem sie war. Ich weiß gar nicht, ich habe die Geschichte jetzt nicht final nachgelesen. Ich glaube, Kameras durfte man nicht mit reinnehmen oder sie hat und hatte da so ein, zwei unscharfe Bilder von damals. Aber jeder kann sich aus dieser Zeit daran erinnern, wie waren die Konzerte, wie waren die belüftet, wie war die Atmosphäre, was war, also man trägt das in sich, aber es gibt aus dieser Zeit von genau diesen Sachen keine Bilder, weil alle Bilder, die es von damals gibt, sind nicht aus dem Publikum, sondern da hat irgendjemand im Graben gestanden und vorne die Band fotografiert, weil das unter anderem technisch auch überhaupt nicht möglich war. Ne? Es gab damals, was es heute gibt, irgendwie, dass du auf 1600, 3200, 6400 ASA ungestraft fotografieren kannst, das gab es alles nicht. Es hat auf Film gearbeitet, du konntest vielleicht auf 800.
Die Beleuchtung war jämmerlich, die auf der Bühne war.
Es war ganz schlimm, aber du hast das Gefühl. Und Sabine von Bassewitz hat es allen Ernstes geschafft, eine Bildstrecke zu erzeugen. Und ich weiß gar nicht, als ich das erste Mal gesehen habe, ob da daneben stand, dass es AI ist. Es stand, glaube ich, irgendwo im Fließtext. Und ich habe diese Bilder gesehen und habe gedacht, das ist nicht möglich. Und das, da muss ich sagen, das hat mich wirklich begeistert, weil während
alle, also viele andere rumgespielt haben und alles und versuchen, irgendeine Realität nachzueifern aus irgendwelchen Werbeshootings und irgendwelche Hunde, die durch die Gegend laufen und Models mit ganz tollen Sommersprossen und der Hautstruktur und sich daran ja mehr oder weniger technisch den Begriff aufgegeilt haben, hat Sabine von Bassewitz eine Strecke gemacht, wo ich da gestanden habe und ich habe ganz tief Luft geholt und habe gedacht, ja, das ist eine Möglichkeit, die man mit genau diesem Medium hat. Das ist die einzige Arbeit, die mir aus den letzten 2 Jahren einfällt. Gibt keine zweite aktuell.
Es ist so interessant, weil ich, bevor du damit angefangen hast, Sabine auch erwähnen wollte. Ich habe mit Sabine schon sehr, sehr heftig auch diskutiert über das Thema. Wir haben da teilweise auch recht unterschiedliche Meinungen, weil für mich ist es nicht Fotografie. Für mich ist das Fotoillustration. Ich finde es auch tatsächlich in unserem Verband schwierig und auch in der DGPH, Deutsche Gesellschaft für Fotografie. Ich trenne schon noch Fotografie, was Sabine Lens-Based nennt, und Bilderstellung. Also Fotografie und Bilder sind für mich zwei Paar Stiefel und für mich sind AI-generierte Erzeugnisse auch in der auch intellektuellen Qualität, die Sabine da mitbringt, sind aber Illustrationen. Das sind für mich keine Fotografien. Weder technisch noch intellektuell. Was es aber nicht schwächer macht.
Es ist Kunst.
Es ist was anderes.
Es ist Kunst.
Genau, es ist einfach eine andere Ebene.
Also ich würde es auch nicht, unabhängig von der Ästhetik, auch nicht in den Bereich Fotografie einordnen.
Deswegen hat es auch, finde ich, in dem Fotografenverband nichts zu tun. Liebe Grüße an die Kollegen. Ich weiß, es mögen nicht viele, wenn ich das sage, aber.
Also, Anmerkung der Redaktion, genau in diesem Moment hat es draußen geblitzt und gedonnert. Wir lassen das hier mal im Raum stehen. Ich weiß nicht, wer der ehemaligen Kollegen, Gott hab sie selig, sich gerade im Grabe umdreht bei dieser Äußerung. Aber.
Naja, übrigens sind wir eigentlich ein Verband der Werbefotografen. Das heißt, da war die Fälschung schon immer Teil des.
Ja, da muss man aber dazu sagen, jetzt sind wir auch wieder fast am Anfang. Ich bin ja nie Werbefotograf gewesen.
Ja, ich schon.
Ja, da gab es, glaube ich, auch am Anfang etwas heftige Diskussionen. Aber um das vom Anfang nochmal aufzulösen, weil ich ja gesagt habe, dass du der Grund warst, warum ich mich lange nicht im Berufsverband getraut habe. Ich kannte viele von deinen Bildern und Dinge, die du gemacht hast und habe mich mit der Qualität meiner Arbeit da einfach nicht gesehen. Das war meine festeste Überzeugung. Das ist zum Studienzeiten auch gewesen. Ich habe viele Leute um mich rumgesehen, rechts, links, wo ich gesagt habe, die sind unfassbar gute Fotografen und die einzige Möglichkeit, einen Weg zu finden, davon leben zu können, ist Fleiß. Das war einfach meine Grundüberzeugung, weil ich einfach gedacht habe, ich kann es nicht besser machen, ich kann das Niveau der Kollegen und Kolleginnen auch nicht erreichen, das ist nicht möglich, ich kann das nur über Arbeit realisieren. Und das ist auch ein Grund, warum ich relativ spät mit in diesem Berufsverband aufgetaucht bin.
Ich würde jetzt ganz gerne ganz viel widersprechen. Erstmal danke für die Worte des ist mir als Württemberger immer ein bisschen unangenehm, so ein Lob zu hören, aber ich freue mich natürlich trotzdem ganz fürchterlich
drüber. Wenn nicht geschimpft, ist genug gelobt.
Genau. Und ich glaube, den Punkt, den du jetzt gerade ansprichst, lass uns mal hingehen. Fleiß. Das ist ein Thema. Mich hat gestern ein Kunde angerufen um 9:45 und hat so halb spaßeshalber, halb irgendwie auch ernst gemeint gesagt, Klaus, du bist ja kreativ in Berlin, darf man dich um die Zeit überhaupt anrufen?
Morgens um 10 oder abends um 10?
Morgens um 10. Wer mich kennt, weiß, dass ich da schon voll in Funktion bin. Aber wir haben natürlich in unserer Branche nicht zu Unrecht den Ruf, dass viele von uns ein bisschen Bohemien näher sind als dem Fleiß näher, was auch eine große Sympathie hat und was auch schön ist. Aber es ging wahrscheinlich vor 40 Jahren sehr viel einfacher, als Bohemien-Fotograf zu leben. Heute sind wir Unternehmer, wir sind Kleinunternehmer. Und dazu gehört Fleiß. Ich finde, es gehört auch so was ganz Altmodisches
wie ganz wenige gibt
Demut dazu.
Demut gehört auf jeden Fall dazu, aber ich glaube, es gibt ganz wenige, die davon leben können, die nicht Unternehmer sind. Das war auch früher schon. Und ich glaube, früher ist was anderes halt nicht so stark aufgefallen. Das greift schon Gedanken auf, den ich vorhin hatte, aber nicht ausgesprochen habe. Und zwar der Lifestyle eines Fotografen folgt der Fotografie, aber nicht umgekehrt. Ja, und das ist halt genau das, weißt du, wenn du sagst, oh ja, ich ziehe jetzt in Prenzlauer Berg oder nach Friedrichshain, nach Berlin und werde kreativ und was mache ich denn? Ja, ich werde Fotograf, ich bewerbe mich beim Letteverein. Das ist die falsche Herangehensweise. Entweder du wachst an irgendeinem Tag morgens auf und merkst, krass, das ist es. Und wenn es das nicht ist, dann wird das eine ganz, ganz, ganz schwierige Nummer. Dann wird es auch nicht funktionieren. Wenn du sagst, oh, was kann ich machen? Das ist ja ganz cool, so ein bisschen fotografieren und das mache ich ja auch ganz gerne. Das ist chill, ich glaube, da habe ich auch ein bisschen Talent. Das ist es nicht. Entweder du brennst oder du brennst nicht. Und wenn du nicht brennst, dann kannst du es auch nicht anzünden. Dann wirst du auch diese 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre, bis das Ganze wirklich läuft, die wirst du nicht überleben, weil du schaffst, wirst es nicht schaffen, dich 5 Tage die Woche oder am besten 7 Tage die Woche jeden Tag zu motivieren, nur damit du irgendeinen gewissen Lifestyle nach außen tragen kannst.
Wie viel junge Fotografierende haben sich bei dir seit der Pandemie gemeldet, dass sie bei dir assistieren, lernen, hospitieren, praktizieren wollen?
Boah. Aktiv?
Aktiv.
Was heißt aktiv? Initiativ.
Also, ohne dass du wenn jemand kommuniziert hast, du brauchst jemanden, sondern...
Wenn eine Direct Message auf Insta, würde ich jetzt nicht werten. Das ist für mich keine...
Nein, schon ne, würdig. Also auf einer würdigen, ernsthaften Ebene.
Kann ich gar nicht beantworten.
Dann beantworte ich mal ganz kurz.
3, 2?
Ja.
Also einer auf jeden Fall. So, und der ist auch mit mir unterwegs. Und der ist... Der wird was, das weiß ich. Also ich weiß noch nicht wo und ich weiß noch nicht, ob er ist Fotograf. Der hat auch ein paar andere Ideen, aber der ist straight, der ist absolut verlässlich. Der ist einfach, er ist großartig.
Ich habe mit Konrad, sprechen wir immer wieder drüber. Wir haben hier unser Atelier in Schöneberg an der Grenze zu Wilmersdorf. Und wir sind in einer Straße, die die direkte Verbindung ist von der U-Bahn zum Letteverein.
Ja, da bin ich vorhin dran vorbeigekommen. Da habe ich gedacht, ach Mensch, das ist ja...
Großartige Ausbildungsinstitut
Steinwurf.
Bis heute. Ja, es ist ein Steinwurf.
Also
ja.
Es ist, wusste gar nicht, dass der hier am Wiki ist.
Ja, direkt bei uns. Und es laufen ja also jeden Tag... zig Fotografie-Lernende, ist ja kein Studium, aber Fotografie-Lernende vorbei. Seit der Pandemie ist noch nicht einer auf die Idee gekommen, mal anzuklopfen, mal einen Zettel einzuwerfen, mal anzurufen, mal eine E-Mail zu schicken. Vor der Pandemie gab es 2, 3. Da gab es bisher seit der Pandemie 0. Jetzt kann man sagen, okay, Klaus Valentin mit seiner Fotografie, Corporate und irgendwie Dokumentation,
ja,
interessiert
ja
vielleicht nicht
ich
jeden.
Ich habe ja auch eine Uni vor der Tür in Hannover. Und
ja, kommen auch nicht die Leute. Nee. Aber hier laufen es wirklich, wir haben ja die Schilder draußen und da steht auch noch BFF groß dran. 0. Ich habe jetzt mal wieder eine Runde gemacht, das mache ich so alle 1, 2 Jahre, dass ich meine Kollegen, von denen ich weiß, dass die ähnlich arbeiten wie ich, frage nach ihren aktuellen Empfehlungen von guten Assistenten. Dich frage ich ja auch manchmal, wenn es mich nach den Westen der Republik verschlägt.
Ja, aber das Geile ist ja, wir nutzen ja die gleichen. Ne?
Also genau, also die nutzen uns mindestens.
Ja, ja. Aber unvergessen ja. Die Situation, als du in Düsseldorf gearbeitet, ich nach Düsseldorf musste und wir uns in der Mitte auf der Autobahn an einer Raststätte getroffen haben, wie bei einer Kofferübergabe und die beiden Assistenten jeweils im Hintergrund mit dunklen Sonnenbrillen standen. Das hätte man eigentlich mal dokumentieren müssen.
Ach, man müsste viel mehr von unserem Leben dokumentieren. Finde ich ehrlich. Also die Leben, die wir haben, ich schreibe ja, ich mache 2 bis 3 Newsletter im Jahr, die dann relativ ausführlich sind. Und neulich hat ein Filmer, ein Kameramann, hat sich bei mir gemeldet und gesagt, Klaus, behalte das Drucks aus oder irgendwann will ein Film draus machen, wenn man sich das alles überlegt, was wir im Leben alles erleben, was wir sehen dürfen und betreffen dürfen. Wir haben Leben out of the box und dafür muss man auch demütig sein und deswegen komme ich übrigens auf diese Geschichte.
Da bin ich sehr dankbar für, muss ich sagen, jeden Tag. Und ich merke das halt auch einfach, wenn man, wie oft man, das kennst du bestimmt auch, wenn du eine Situation hast, dass du irgendwas hast, ein Projekt, ja, oder was ich was, einen Job oder however, und da triffst du auf Menschen, die, für die ist das der Tag des Jahres oder das Erlebnis schlechthin.
Ja, Dauer.
Also, ja. Und du guckst dir das an und denkst dir, okay, ich habe diese Woche 3 solche Buchungen.
Ja.
Und ich bin da wahnsinnig dankbar und demütig für. Aber wir sind gerade abgekommen. Du warst gerade bei den Assistenten.
Ja, aber das gehört alles zusammen tatsächlich. Weil auf die Assistenten bin ich genau deswegen gekommen. Ich frage dann immer rum. Und jetzt hat mir hier Florian Renner, das ist der, von dem ich vorhin schon sprach, der in London war, der sich auf Männermode spezialisiert hat, jetzt aber auch mehr und mehr porträtiert. Toller Fotograf. Der hat mir einen ganz jungen Assistenten, der ist erst 23, empfohlen. Mit dem, den haben wir dann eingeladen. Konrad und ich haben dann mit ihm so ein kleines Casting hier gemacht und wir waren alle drei voneinander begeistert. Ich habe jetzt mit ihm auch den ersten kleinen Job gemacht. Ich hätte ihn auch morgen gerne mitgenommen, aber konnte er nicht.
Können wir den Namen bitte off the record droppen?
Unbedingt.
Gut.
Und aber wirklich nur off the record, weil das ist ein Geheimtipp, den dürfen wir nicht allen mitgeben. Der ist viel zu toll. Und der ist menschlich, der ist fleißig, der denkt mit, er will noch lernen, er drückt es auch aus. Er sagt ganz oft, wenn du gerade Zeit hast, kannst du mir kurz erklären, wieso, weshalb, warum, was irgendwie geht. Er kapiert es sofort, er ist demütig, deswegen kam ich drauf. Der ist durchaus selbstbewusst, der steht voll im Leben. Der
ja, das eine schließt das andere ja nicht aus.
Genau, das wird aber gerne so ein bisschen als negativer Begriff gesehen. Ich finde, es ist ein ganz wichtiger, positiver Begriff. Und,
oh, vielleicht kann man, wenn man den Begriff der Demut mit der Dankbarkeit für das, was man machen darf und was man hat,
ergänzt
und was man erleben darf, ergänzt. Ich glaube weißt du, weil ich glaube, in unserem Sprachgebrauch ist es normalerweise so, dass die Demut so ein bisschen Richtung Unterwürfigkeit geht. Und das ist es ja nicht.
Nein.
Na, also ich.
Es ist die Dankbarkeit, dass ich was erleben darf, dass ich von etwas profitieren darf, was ich nicht erschaffen habe, sondern was da ist. Ich habe vielleicht mich dahin bewegt, aber es sind Situationen, die werden mir vom Leben geboten und für die bin ich dankbar.
Ja.
Und wenn ich dankbar bin, bin ich automatisch ein bisschen demütig, weil dann kann ich nicht zu großkotzig sein in meinem Auftreten.
Nee, würde ich auch grundsätzlich nicht sagen, dass das ein Charakterzug ist, der dich auszeichnet.
Und deswegen kam ich auch auf die Assistenten. Es gibt einfach ganz viele, die auch den Sinn der Assistenz nicht mehr erkennen, des Lernens. Ich glaube, wir dürfen auch, nicht nur in unserer Fotografie, sondern insgesamt im Leben, wir dürfen wieder eine Lust am Lernen entwickeln. Also ich lerne dauernd. Ich habe, wenn ich das ganz kurz noch ausführen darf, ich finde, Fotografie ist ein tolles Medium, ist aber technisch doch sehr unterkomplex. Also nach über 30 Jahren Fotograf sein.
Konrad hat das, glaube ich, neulich irgendwann gesagt. Das finde ich ganz spannend. Wie hat er das gesagt? Die Niederkunft, also wenn ein Fotograf die Fototechnik als komplex bezeichnet, da lacht sich jeder Chirurg im ersten Semester drüber tot.
Und das ist
halt genau das Ding, ne? Weil ich meine, die Technik, die kann man erklären. Und wenn wir jetzt ganz kurz nur um das einschieben, weil vielleicht passt das ganz gut gerade rein mit dem Lernen.
Ja.
Die Anfragen, die ich sehr wohl bekomme, ist, dass du angebliche Assistenten oder Fotografen hast, die sagen, wenn du mal hier in der Region was zu tun hast, würde ich dir gerne einen Tag assistieren. Ich würde da auch kein Geld für nehmen. Wo ich mir einfach denke, du, weißt du was, das ist aber nicht das Spiel. Ne? Du kommst auf mein Set, guckst dir an, wie ich technisch arbeite, damit du danach gucken kannst, wie du es kopieren kannst. Punkt Nummer 1, wer so eine Herangehensweise hat, hat einfach das System gar nicht verstanden. Weil die Fotografie, die ich mache oder die du mache, besteht ja nicht in der technischen Herangehensweise. Und jeder, der technisch bis 3 zählen kann, kann sich ja meine oder deine Bilder angucken und sieht, wie sie gemacht worden sind und kann den Rechenweg rückwärts gehen. Das heißt, der braucht auch keinen Tag, was am Set, um zu gucken, wo ich jetzt einen Aufheller, einen Reflektor, welche Lichter wo stehen und ob die Softbox jetzt rund oder eckig ist.
Hat doch vorhin genau das Thema schon mal kurz angeschnitten. Es geht nicht um die Technik, es geht um menschliche Faktoren. Die werden in der Zukunft auch immer wichtiger werden. Je besser Technologie, das mag AI oder auch andere Technologien sein, CGI ist seit vielen Jahrzehnten schon da und macht viele Dinge ganz schön gut in der Bildgenerierung. Wir Menschen müssen uns, und das schließt auch an die Frage an, die ich vorhin an dich hatte, wir müssen uns auf das besinnen, was wir als Menschen mit der Fotografie besonders gut können. Wo haben wir zum Beispiel ein Sensorium? Ja, die AI, die kann ja ganz viel. Die kann tolle Prozesse abliefern. Die kann super optimieren. Die kann Patterns wiederholen. Die kann auslesen, was ist der durchschnittliche Geschmack. Aber AI kann bis heute, das wird sich vielleicht irgendwann ändern, kann keine Relevanz erfüllen. Die kann sie vielleicht ausrechnen, die Relevanz, aber sie kann sie nicht erfüllen. Ein ganz kurzes Beispiel dazu. Es gibt hier in Berlin einen weiteren Stuttgarter, der zum gleichen Jahr nach Berlin kam wie ich. Das ist Martin Eierer, einer dieser weltweit arbeitenden DJs, Techno-Bereich, der mittlerweile Multiunternehmer ist, CEO noch von einer Firma und trotzdem auch noch Musik macht. Der hat ein sensationelles Studio, die Riverside Studios, das er mit Panpot aufgebaut. Und Martin begleite ich hin und wieder, wenn er auflegt, und dann stelle ich mich hinter ihn an den DJ-Pult. Von einem Jahr etwa waren wir im Sisyphos, das ist einer dieser wirklich sehr besonderen Berliner Clubs. Und ich habe das gesamte Set, das er gespielt hat, 3 Stunden hinter ihm verbracht und angeschaut. Und habe da mal wieder verstanden, was ist relevant, wenn wir was Kreatives tun. Natürlich kannst du eine Playlist programmieren, die erfahrungsgemäß das Publikum mitnimmt, mit Risern und so drüber, und dann gibt's wieder eine Drone, die durchgeht und die Leute mitreißt, und da gibt's die ganzen Techniken, die jeder gute DJ drauf hat. Das kannst du vorprogrammieren und dann kannst du wahrscheinlich das Publikum auch einigermaßen mitnehmen. Aber die Tanzenden, die riechen, die schwitzen, deren Pheromone gehen durch den Raum. Die haben eine Körpertemperatur, der Raum hat eine Temperatur, der hat eine Luft. Es gibt so viel Sensorien, da gibt es vielleicht für alles schon Sensoren für einen Computer, der die sogar aufnehmen kann, aber der kann die nicht verarbeiten. Und der Martin steht da dran in dieser riesigen Wolke aus Emotionen, Biochemie und allem und nimmt die auf und wird eins mit den Tanzenden. Und dann wird dann sensationeller Abend raus, obwohl er vielleicht die gleichen Stücke auflegt, die 5 andere auch auflegen, aber er legt sie so auf, dass er die Masse in Bewegung bringt. Und ich glaube, das ist das, was wir in der Kreativität in Zukunft wieder verstärkt machen dürfen und vielleicht auch müssen. Die Technologien heute, die bieten uns ein unendliches Rauschen. Jetzt bei einem anderen Vortrag habe ich das neulich gemacht, habe ich ein White Noise über einen Beamer auf die Wand, und dann habe ich über einen Synthesizer auch ein White Noise einfach mal reingespielt, und dann habe ich mit Synthese aus diesem White Noise langsam angefangen, ein Signal zu formen, und das hat sich dann auf dem Beamer entsprechend wiedergegeben, dass dann dort auch Formen entstanden sind.
Anmerkung der Redaktion, Klaus gestikuliert wild mit den Händen.
Und sagt dauernd,
nein, alles gut.
Das Ziel ist doch, dass wir aus diesem unendlichen Rauschen, das uns zurzeit umgibt, ich weiß nicht, wie viel Zeit du in Social Media, in YouTube, in TikTok, in LinkedIn, in Instagram verbringst. Du bist sicherlich wenig drin, und trotzdem wird es auf Monat viele Stunden sein, die du damit verbringst, allein weil du dich da drin zeigst. Wir haben die Aufgabe, aus diesem Rauschen das Signal zu filtern und vielleicht sogar selber das Signal zu sein und Resonanz zu erzeugen. Wir hatten schon 2-3 Mal den Begriff Resonanz, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Wir müssen Resonanz erzeugen. Die kann ganz unterschiedlich aussehen, diese Resonanz. Aber wenn wir Dinge tun, die innerhalb von 2 Sekunden weggewischt sind, das können wir tun, da können wir auch eine Rechnung drüber stellen, aber dann machen wir nichts, was unserer Kompetenz, unserer Seele und unseren Möglichkeiten entspricht. Wir müssen die Stopper sein. Wir müssen die sein, die was anbieten, das was bleibt, das was idealerweise zum Nachdenken oder zum Vorfühlen einlädt.
Ich mag diese Kunstpause, weil sie nach
der Beschreibung eines möglichen Ansatzes und einer möglichen Überwindung der Grundproblematik der AI einfach mal so drei paar Sekunden stehen kann. Und das ist halt genau das. Ich glaube, Resonanz, Relevanz und die Möglichkeit, einen Weg zu finden, einen Dialog zu finden, eine Möglichkeit zu kommunizieren auf einer Ebene, dass es halt tatsächlich ankommt. Was macht den Unterschied? Was macht den Unterschied aus 82 LinkedIn-Posts? Was macht den Unterschied aus 182 Aussendungen unterschiedlicher Menschen? Du hast vorhin Newsletter erwähnt. Wie viele Newsletter gibt es? Wie viele Newsletter werden jetzt automatisiert gemacht? Wo ist der Unterschied? Was unterscheidet deinen eigenen Newsletter von irgendeinem anderen?
Meiner ist mit KI geschrieben.
Deiner ist mit KI geschrieben. Mit
Klaus-Intelligenz. Sorry, ist ein Gassenhauer, aber da muss da auch mal sein.
Schön, sehr geil. Nee, aber das ist vom Grundprinzip genau das. Also ich habe, ich mag genau das sehr gerne. Und es gibt ein Beispiel, was ich großartig finde. Es gibt eine ganz kleine, aber feine Werbeagentur in Düsseldorf. Die heißt Sitzgruppe. Und diese Sitzgruppe schickt jedes Jahr an Kunden und ganz offensichtlich auch an Dienstleister, mit denen sie mal zusammengearbeitet haben, das ist jetzt zwar schon eine Weile her, eine Weihnachtsaussendung raus. Und diese Weihnachtsaussendung ist so großartig, manchmal ist es eine Dreidimension, also irgendwas Gestaltetes, manchmal ist es ein Text, manchmal ist es eine Drucksache, manchmal ist es, manchmal ist es aus Holz, manchmal ist es aus Papier, manchmal ist es aus Metall. Es ist egal, es passt immer irgendwie in einen Umschlag und es kommt jedes Jahr im Dezember. Und das ist so, dass ich mich jedes Jahr darauf freue, dass dieses Paket von denen kommt. Und ich habe es neulich gehabt, da habe ich einen Kunden gehabt, der gesagt, ah, oh, ja, nee, wir müssen mal überlegen, irgendwie Weihnachten, Aussendung dieses Jahr. Es ist ja toll, dass man handgeschöpfte Schokolade verschickt und irgendwie an die Kunden, aber das ist irgendwie, ja, ist zwar nett, ist irgendwie Premium, aber das brauchen wir so. Und dann habe ich random drei Sachen aus drei Jahren bei mir aus dem Schrank genommen, habe die dem Kunden in die Hand gedrückt und habe gesagt, guckt euch mal diese drei Sachen an. Und wenn ihr auch nur eins davon so gut findet, wie ich die gut findet, auf der Rückseite steht die Werbeagentur, meldet euch doch mal bei denen. Ne? Weil vielleicht, die können, machen zwar sonst vielleicht Geschäftsberichte und so, aber sie machen auch sowas. Und wenn ihr sowas braucht, die wissen, wie es geht. Fragt die. Und das ist halt, das ist genau das Prinzip. Das ist genau das Prinzip. Und ich glaube, es geht darum, dass man dahinter steht, dass man Dinge tut, die man wirklich, wirklich will. Dass man mit Leidenschaft arbeitet, dass man mit Leidenschaft die Dinge tut und ja, dass man eben die Resonanz oder weiß ich was, wenn alle Schwingungen gleich sind und du setzt einen komplett anderen Ton, ja, das, dann unterbrichst du das, dann irritierst du. Und das heißt nicht, dass ich irgendwie, wenn ich ein Theaterstück inszeniere, dann irgendwer früher oder später wieder nackt über die Bühne hüpft, um zu zeigen, dass es ein avantgardistisches Stück ist. Ne? Aber Relevanz und Resonanz.
Und es kommt noch was dazu. Wenn die Technologie immer besser wird, und ich spreche jetzt auch über unsere aktuellen Kameras, es gibt keine Kamera mehr, auch keine semi-professionelle Kamera, die nicht technische Bildergebnisse liefert, die absolut top sind.
Nee.
Deswegen ist auch die Frage, nehme ich eine Sony, Canon, Nikon, Fuji, vollkommen irrelevant. Ich muss nur eine finden, die ich gut bedienen kann, die mir im Bedienen Spaß macht. Die Bildqualität ist bei allen gut genug. Haben wir jetzt Lightroom, Photoshop in einer Ausbaustufe, Capture One. Alles irre, funktioniert, also alles möglich mit Deep Tech und Deep, wie heißt's? Ja, jetzt habe ich einen kleinen Aussetzer.
Deep Tech,
naja, Deep Fake. Auf jeden Fall, Deep Fake wahrscheinlich auch. Dann, auf jeden Fall mit AI-Unterstützung. Technische Brillanz war vor 20 Jahren, 25 Jahren, als ich noch alles mit Mittelformat und Großformat fotografierte, total erstrebenswert. Meine erste Digitalkamera, war ein Leaf Medium Format Rückteil für meine Sennheiser und Mamiya. Weil damals war das vollkommen irre, so eine Qualität erreichen zu können, weil das gab's nicht. Das musstest du auf 8x10-Inch Film machen, aber damit konntest du dann nichts Bewegtes machen und da kam plötzlich eine Qualität, die war irre. Also haben wir uns alle drauf gestürzt und haben technisch perfekte Fotografie gemacht. Das wollte man auch sehen, weil das war die Zeit danach. Es gab eine Sehnsucht nach dieser Perfektion. Das ist aber 30 Jahre her, 25 Jahre her. Ich glaube, heute in der Zeit, wo die AI uns und alle technischen Möglichkeiten uns es erlauben, mit dem Fingerschnipp Perfektion zu generieren, dürfen wir mit fröhlicher Energie hingehen und den Fehler feiern. Allerdings ein Fehler, den wir...
Dürfen wir mit fröhlicher Energie hingehen und den Fehler feiern?
Ja, genau das.
Ah, das ist ja großartig.
Ja. Ja, ich finde, wir müssen die Fehler umarmen. Schau mal.
Mach das Bild weg, das ist scharf.
Ja.
Das kriegt mich nicht.
Ja. Was habe ich, Idiot, in meinem Leben an Bildern gelöscht, weil ich bei 100% reingezoomt habe und gesehen habe, die Schärfe liegt nicht auf dem Auge, sondern auf der Nase. Da habe ich tolle Bilder weggelöscht und dem Kunden nicht gegeben. What the fuck, wenn ich heute wir haben in Berlin ja das Glück, wirklich tolle Fotografiemuseen und Galerien zu haben.
Du würdest in all denen hängen, wenn du die unscharfen Bilder weitergemacht hättest?
Vermutlich nicht, aber ich habe zumindest Freude an all den unscharfen Bildern dort. Und ich muss jetzt nochmal Camera Work erwähnen. Da war der mittlerweile leider verstorbene Thomas Höpker ja auch vertreten. Und ich habe für ein BFF mit ihm ein sogenanntes BFF Mastertape gemacht. Das ist auf YouTube zu sehen. Ich glaube, das macht auch ganz Spaß. Überhaupt diese ganzen Mastertapes, wenn ich hier mal kurz Werbung machen darf, für die BFF Mastertapes. Schaut mal bei YouTube an. Da haben wir mit den meisten der Fotografen, die wir in die Hall of Fame aufgenommen haben, Interviews gemacht. Und zwar immer Fotograf zu Fotograf, also so ähnlich wie wir hier heute. Und ich saß auf jeden Fall mit Thomas Höpker bei Camera Work, Sommertag. Und Camera Work war so nett, einen Raum mit seinen Bildern dafür auszustatten. Und da gibt es ein Bild mit Muhammad Ali, Boxer, Skyline New York. Das eine ist total zerkratztes Negativ und die haben die Bilder samt diesen Kratzern großgezogen, an die Wand gebatscht. Mein Gott, sieht das gut aus. Natürlich ist alles körnig und irgendwelche Lichter sind ausgefressen. Daneben ein Bild, wo Muhammad Ali gerade irgendwie so tut, als würde Thomas Höpker anboxen. Das ist unscharf und verwackelt und... Dann sagte ich so ganz nonchalant zu Thomas, das ist irgendwie auch nicht ganz scharf. Das Bild guckte mich an, lächelt, das ist scharf.
Ja.
Fand ich toll. Nein, was ich sagen will, wir waren bei Helmut Newton, wir können Peter Lindbergh nehmen, wir können auch einen Reportagefotograf wie Thomas Höpker nehmen, wir können Anton Corbijn nehmen, der jetzt gerade hier in Fotografiska hängt. Deren Bilder sind technisch eigentlich alle Crap. Die sind vielleicht gut gestaltet, aber sind alle Crap, weil die haben oft Korn, die sind oft verwackelt, die sind oft nicht an der richtigen Stelle scharf gestellt.
Der Prinz von Corbijn, das ist ja das Grundprinzip seiner
ersten bekannten
Strecke.
Weil es Resonanz gibt. Weil ja. Das löst was in uns aus. Und ich glaube...
Das ist übrigens der einzige Fotograf, ja. den ich mal direkt angesprochen habe auf einer Ausstellungseröffnung, ob ich bei ihm assistieren darf.
Und?
Das war in Düsseldorf und da hat ja viel mit Herbert Grönemeyer gearbeitet.
Ja, vor zwei Wochen haben die hier einen Talk gemacht mit
Grönemeyer. Genau, die sind sehr eng befreundet. Ja. Er hat auch, glaube ich, allein zwei Bücher über Herbert Grönemeyer gemacht. Sind auch ganz tolle Sachen in diesem Liedbereich. Und Ausstellungseröffnung war da und dann standen die beiden da und dann habe ich mir ein Herz genommen mit meinen Ewigkeiten her und bin da hingegangen, habe ihn angesprochen, habe ihn gefragt und dann hat er gesagt, ja, nee, klar, warum nicht, und hat mir seine Karte gegeben, hat gesagt, er soll sich mir mit seinem Studio in, ich glaube, London muss das damals gewesen sein, melden. Die haben sich leider nie zurückgemeldet. Wahrscheinlich hatte er zwei Karten. Einsatzkarten für Leute, die ihn interessiert haben und Einsatzkarten für Leute, die nicht interessiert haben. Aber wer weiß, wofür es gut war, stell dir vor, ich hätte bei dem assistiert. Vielleicht hätte ich dann gesagt, oh, ist total geil, was der macht, das will ich auch machen, hätte versucht, das zu kopieren und in die Richtung zu gehen. Und auch bei Corbijn ist das eine Sache, der ist von, der hieß Mad About Music.
Ja.
Der ist wie ein Geisteskranker zu allen hingefahren hat, alle fotografiert hat, wer weiß was nicht. Und dann ist dadurch ist erst die Verbindung entstanden. Es ist nicht so, dass der Losgänger, oh ja, ich kann jetzt ganz gut fotografieren, oh Mensch, Leadprint, das ist eine tolle Technik, mit der möchte ich arbeiten, ich frage doch einfach mal einen bekannten Musiker. Nee, das ist, und da sind wir wieder bei dem Anfang, da sind wir bei dir, da sind wir bei mir, da sind wir bei, also nicht, dass wir uns an anderen Anfang stellen, ne? Aber dann sind wir bei einem Newton, da sind wir bei einem James Nachtway. Jeder dieser Fotografen hat seine Geschichte, die dazu geführt hat, dass er irgendwann durch einen Zufall dahin gekommen ist und genau in dem Bereich gelandet ist, wo man sagt, das ist sein Bereich.
Nur, dass es kein Zufall war, sondern ich glaube, nennen wir es einen erzwungenen Zufall. Weil wenn ich sowas für was brenne, dann erschaffe ich die Zugänge, über die wir vorhin gesprochen haben. Und wenn ich die Zugänge habe und dann zufällig noch ein guter Fotograf bin oder ein guter Bildermacher oder Filmemacher oder whatever, dann ergeben sich auch die Möglichkeiten und die Kontakte.
Ja, es ist Fleiß. Ne?
Da kommt der Fleiß wieder mit rein.
In seltensten Fällen, ja, wenn du nach dem Glück suchst, gehst du über die Straße, den Kudamm oder irgendwie vorm Brandenburger Tor und dann liegt da ein Sack mit einem Vermögen an Geld und 82 Millionen Menschen sind gerade dran vorbeigegangen. Du musst einfach einen Weg finden, wie du in den Seitenstraßen dein eigenes System findest und einzelne Münzen aufhebst am Anfang.
Ja, findest du jetzt, dass ein Sack voll Geld Glück wäre?
Okay, als Beispiel. Aber ne, wenn du jetzt den Weg gehst, den alle gehen, ich meine, ja, kann funktionieren. Ist aber unwahrscheinlich.
Lass uns doch mal zurückkommen zum Fehler, weil Antoine Corbijn mit seinen Leadprints passt da perfekt dazu.
Dir ist schon klar, dass wir auf die 2 Stunden zu gehen, ne?
Ihr könnt ja ganz viel rausschneiden hinterher. lass uns den Gedanken, den würde ich gerne noch mit dir durchdiskutieren. Weil ich finde es wirklich total interessant, wenn man sich mal mit Fehlern in der gesamten Kreativwelt auseinandersetzt, dann merkt man, dass es eigentlich fast immer der Fehler ist, der den Reiz ausgemacht hat. Und der Fehler muss aber absichtlich passieren. Das heißt, er muss reproduzierbar sein.
Und das ist genau, das ist heute theoretisch viel einfacher möglich, weil ich habe das im Studium gemerkt mit dem Editing. Ne? Dann hast du Leute, du siehst dann ja die Negative von denen und siehst, was die aussuchen. Und dann guckst du manchmal da drauf und denkst, Alter, hast du das Bild gesehen? Warum nimmst du nicht das? Ja, und das Editing ist ein großes Problem, dass du in den Dingern, die du machst, überhaupt dein Bild, also das, was du da vielleicht Großartiges versehentlich erschaffen hast, auch siehst. Und damals war es noch so, du brauchtest ein Werkbuch. Und in diesem Werkbuch hast du notiert, wann du auf welchem Film, welche Bilder, wann, wie, mit welcher Belichtungszeit und so weiter gemacht hast, damit, wenn du so eine Trouvaille, wenn du so ein Fundstück findest, wenn du so einen Fehler findest, wo du sagst, Alter, wie krass ist das denn, dass du dann da stehst und sagst, okay, ich weiß, wie das passiert ist. Ich gucke in mein Werkbuch und habe notiert, wie ich es gemacht habe und dann kann ich den Fehler zurückleiten. Und das war unfassbar aufwendig, damals diese Fehler wirklich reproduzieren zu können. Und heute hast du eine Digitalkamera, machst vordergründig ein Scheißbild, guckst dir das aber an und denkst, wenn du es denn erkennen kannst, ja, das ist ja, wow, wie ist das denn passiert? Dann gehst du in die Metadaten da und kannst es theoretisch nachlesen. Ja, das heißt, du kannst viel systematisch nach Fehlern suchen und deinen eigenen Weg finden, deinen eigenen Style finden und das auch positiv vorantreiben. Aber dafür muss man die Fähigkeit haben, seine eigenen Bilder oder das, was in den eigenen Bildern steckt, zu sehen.
Und was in einem selber steckt.
Ja.
Weil den Fehler muss ich ja auch zulassen können. Ich bin zum Beispiel als gebürtiger Württemberger, fällt und auch noch katholisch erzogen, mir fällt es nicht leicht, Fehler zuzulassen.
Nee, du löscht auch einfach mal ein unscharfes Bild.
Ja, also mittlerweile lösche ich mehr scharfe Bilder, aber vielleicht zu spät. Kann man bei euch im Podcast Kommentare hinterlassen?
Ja, ich glaube schon.
Also wenn das geht, dann will ich jetzt mal was sagen, was die YouTuber ja immer sagen. Ich bin jetzt total interessiert, was ist eure Meinung zum Thema Fehlerkultur und Fehlermachen in der Fotografie? Lasst eure Kommentare unten.
Genau so machen wir das. Und ich glaube, mit genau damit nach 1 Stunde 54 Respekt schließen wir für heute. Ich habe ja die Vermutung, wir werden uns nochmal wiedersehen. Weil von der Liste, wo ich sage, da wollte ich nochmal nachfragen, sind noch einige Sachen übergeblieben.
Dann mach doch mal so ein 2 Minuten Powerfragen und ich probiere, so kurz wie möglich zu fragen.
Nein? Das ist zu tief.
Gut.
Also das ist...
Dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Es geht um Kulturen und Wahrnehmung unterschiedlicher Hierarchieebenen auf der Grundlage anderer kultureller Hintergründe. Ich glaube, das würde jetzt zu weit führen.
Dann müssten wir das hier rausholen. Dieses Buch, das habe ich mitgebracht, Ecological Development for a Better Life, The Essay Collection of the Fourth International Photography Symposium. Da wurden wir eingeladen, weltweit Fotografen Essays zu schreiben. Was glauben wir, wie kann Fotografie dazu beitragen, dass die Welt eine bessere wird, und zwar auf ökologischer Seite?
Und wer darüber eine Ausführung haben will, der kann sich auch gerne melden. Wir werden sicherlich einen Weg finden, die jemandem zukommen zu lassen. Vielen herzlichen Dank. Klaus, danke, dass du so viel Zeit genommen hast. Es hat sich gar nicht angefühlt wie Arbeit.
Ja, unsere Telefonate, wenn einer von uns beiden auf Autobahn ist.
Ist nicht so lang wie unsere Telefonate, aber es ist ein Anfang. Vielen herzlichen Dank und hoffentlich bis bald.
Und ich danke dir und ich danke auch euch allen, die zugehört haben, vielleicht manche sogar 2 Stunden. Ganz toll und ich liebe Austausch. Tschüss.
Amen. Ciao.
Wenn ihr Gästewünsche, spannende Fragen und Anregungen habt, wohin mit den Händen gibt es auch auf Instagram. Da wird übrigens auch jede Ausgabe angekündigt. Schreiben könnt ihr sonst auch gerne eine Mail an podcast@nilshenrikmüller.de. Abonnenten, positive Bewertung oder initiative Verbreitung werden natürlich auch gerne genommen. In diesem Sinne und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.